niemand hat letztens Carrie von Stephen King auf die Schnelle gelesen, weil das im Podcast dran kam.
Kanntest du das noch nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Weil
okay, das ist tatsächlich eins der wenigen Bücher von Herrn King, die ich tatsächlich gelesen habe. Carrie und Christine. Und wenn es dir mal in die Finger fällt, dann lies mal Die Augen des Drachen. Das ist King Fantasy. Das ist ziemlich gut.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Also und herzlich willkommen allen bei unserem Podcast, wo wir hemmungslos über die Wortgewandtheit von dem Herrn Williams schwärmen werden.
Werden wir das heute? Also ich habe tatsächlich nicht mehr ganz so viel unterstrichen, weil ich glaube, es ist inzwischen deutlich geworden, dass wir ihn formulierungstechnisch ziemlich toll finden, oder?
Nee, es ist tatsächlich bei mir auch ein bisschen weniger geworden, aber trotz allem, so die ein oder anderen Stellen sind halt trotzdem schön.
Ja. Gut, wir sind heute in Kapitel 5 und 6, richtig?
Richtig. Ich fange an mit Kapitel 5, das Turmfenster. Und es ist immer noch Novanda. Und es ist kalt.
Es kann ja wohl im November auch schon mal der Fall sein, ne?
Ja. Jo, wer ist so die normale?
Wo wir dann gerade bei den schwärmerischen Formulierungen sind, ich fand den ersten Satz schon so total genial. Geduldig wartete der Dekaner das Jahresende am Mantelsaum. Das ist sofort der erste Satz in diesem Kapitel und ich musste es gleich unterstreichen, ich konnte nicht anders.
Ich sag doch, wir werden hemmungslos schwärmen wieder.
Ja, also wir sind immer noch im November. Was ist passiert? Der König ist krank. Ja, hat sich wieder in sein Bett gelegt.
Und der Bischof hat sich quasi am Krankenbett etabliert. Fand ich auch eine schöne Formulierung.
Bischof Domitis, ja? Von ja. St. Sutrin aus Erchester. Im Laufe dieser zwei Kapitel werden wir ja einiges über die in Ostenart vorherrschende Religion lesen. Ich muss tatsächlich sagen, es befremdet mich ein bisschen, weil es ja schon sehr christlich entlehnt ist.
Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Ja,
also die Religionen sind sehr, sehr deutlich.
Ja, es wird allerdings auch nie irgendwie weiter darüber aufgeklärt oder so. Also es gibt halt diesen Osiris, der da an den Baum genagelt worden ist, allerdings kopfüber. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und auch die Feiertage, die jetzt vorkommen, sind ja auch alle sehr ähnlich. Also, dass da ein hoher Feiertag an nicht Midsommer, sondern mit Winter gefeiert wird und dass 40 Tage nach Weihnachten oder nach Mitwinter dann Elysia-Mess ist. Das ist analog zu Lichtmess. Also, und dass die Mutterkirche da einen über allem stehenden Lektor hat, der schon sehr papsttechnisch rüberkommt. Ich glaube, das wird in diesen zwei Kapiteln sehr deutlich. Es ist auch so ein bisschen im Schweinsgalopp durch die Religionen in Ostenart, diese beiden Kapitel. Ne?
Es ist schon, also gerade dieser Osiris-Kult ist schon sehr mit dem großer Wink mit dem Zaunfall.
Ja. Ja gut, aber also deswegen sitzt der Bischof jetzt halt beim König am Sterbebett.
Und nicht nur der ganze Hochhorst belebt sich wieder, weil natürlich sämtliche Länder jetzt anfangen, irgendwelche Abgesandten nach Erchester und auf den Hochhorst zu schicken. Was aber so im Großen und Ganzen eigentlich ganz friedlich abläuft mit einer Ausnahme.
Ja.
Ja, und die Ausnahme sind natürlich die Gefolgsleute von Josua und von Elias, den beiden Prinzen.
Die kriegen sich wohl des Öfteren ziemlich in die Haare, weil die sich im wahrsten Sinne des Wortes halt nicht so wirklich grün sind, ne?
Vor allen Dingen mit der Formulierung nicht grün sein, weil die Farbe von Elias ist ja grün.
Ja, ja, ja. Und Williams beschreibt das dann halt sehr so als so eine Zeit, ja, so zwischen allen Stühlen, würde ich es mal formulieren. Also der König ist noch nicht tot, aber es warten eigentlich quasi alle drauf. alles versammelt sich und es kommt mir vor, wie wir warten auf Weihnachten, auf Godot oder auf den Tod des Königs.
So ein bisschen was von allem.
Ja, ne? Also so ganz merkwürdige Stimmung da auch. Und dann November passt natürlich auch sehr schön, ne? So diese trübe Zeit im Jahr und ja.
Wobei, wenn ich das richtig irgendwo gelesen hatte, dann ist der König auch schon über 90. Von daher ist das ein Dahinscheiden jetzt nicht so.
Also der muss tatsächlich schon deutlich über 90 sein, denn am Ende der Kapitel wird ja irgendwann gesagt, dass er nach 80 Jahren Regentschaft gestorben ist. Ne? Und er ist ja nun als junger Mann wohl auf den Thron gekommen, als er diesen Drachen erschlagen hat.
War ja in den ersten Kapiteln die Anspielung, dass er da wenig älter war als Simon. Also
ja, genau. Also muss der dann jetzt schon so Mitte 90, denke ich, ist der dann schon, ne?
Ja, so auf die Rechnung kam ich auch.
Ja, gut. Aber das jetzt nur so als Vorgeplänkel, wie die Stimmung gerade so auf dem Hochhorst ist, um sich das so vorzustellen, dass das alles so, ja, eigentlich vertragen wir uns ganz gut, es sei denn, wir sind Anhänger von Elias und Josua. Und in diesem ganzen komischen Stimmungsbild, da treffen wir Simon wieder.
Ja, aber der ist nicht auf dem Hochhorst, sondern, also noch nicht, noch ist er auf dem Hochhorst, auf dem Weg nach unten nach Erkester. Er hat nämlich einen Auftrag bekommen. Und ich glaube, der ist da auch ganz glücklich drüber, weil er hat Geld dabei.
Er freut sich, glaube ich, mega, weil er alleine auf den Markt darf, ne?
Ja. Ja, und nicht nur das, er hat ja nicht nur das Geld dabei für die Besorgungen, die er machen soll, sondern die Köchin hatte ihm noch ein bisschen was extra mitgegeben, dass er sich auch noch was leisten kann.
Ja. Das scheint für ihn so ein richtiges, so ein richtiger Höhepunkt in seinem Tages-, Wochen-, Monatsablauf zu sein. So nach dem Motto, er darf alleine auf dem Markt und den ganzen Tag machen, was er will, muss nur die Sachen für die Judith, für die Köchin einkaufen. Kann man auch irgendwie nachvollziehen. Das ist schon so ein bisschen, ja, ein Gefühl von Freiheit.
Ja, vor allem, ich denke, in dem Alter, wenn du dann sagst, ja, hier hast du Geld, du musst zwar noch was erledigen, aber kauf dir auch was Schönes. Ja, das würde ich mich wahrscheinlich auch freuen. Aber bevor wir da so ganz rauskommen nach Erkester, passiert ja noch was.
Okay, was denn? Ach ja, die Begegnung am Tor. Ich hätte sie fast unterschlagen. Simon, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, Simon geht nach Erkester runter und kommt dabei am Nerolaktor vorbei. Dieses Nerolaktor ist ein Tor vom Hochhorst. Und da sind eingraviert so Standbildnisse, Bilder aus dem Leben von König Johann. Und wie er da wohl mit Adrivinis den letzten Nabanei-Imperator bezwungen hat. Also es war dann wohl der Todesstoß für das Imperium Nabban. Und seitdem gehört Nabban halt auch zu Ostenart und ist auch nur noch in Anführungszeichen ein Herzogtum. So wie die Rimmersmark zum Beispiel ja auch.
Das hat mich tatsächlich beim Lesen der beiden Kapitel ein bisschen irritiert bzw. überrascht, weil mir anfangs nicht so ganz klar war, dass sogar die Rimmersmark nur ein Herzogtum ist. Weil,
ja, doch.
Ich sag jetzt mal, unser letzter Stand aus der Geschichtsstunde war ja quasi, die Rimmersmark hat den Hochhorst erobert und danach weiß ich ja nicht, was mit der Rimmersmark passiert ist.
Ja,
deswegen war ich da noch ein bisschen irritiert.
Aber letzten Endes wird ja aus dieser Formulierung, dass König Johann der Hochkönig von ganz Ostenart ist, irgendwie schon klar, dass er da so ziemlich über alles herrscht, so von der bekannten Welt zumindest. Ja, da muss das ja auch irgendwo zwischendrin passiert sein, dass die Rimmersmänner dann oder die Rimmersmark dann auch unter die Krone des Hochhorst gefallen ist. Wann das nun genau gewesen ist, nichts Genaues weiß man.
Ja, yeah. Einer der Hinweise darauf ist ja eigentlich auch, dass einer der Herzoge, die quasi an der Seite des Königs sitzt, ist der Herzog Iskrim nur, der ja aus der Rimmersmark kommt.
Ja, der kommt aber erst später. Soweit sind wir ja jetzt eigentlich noch gar nicht.
Nein, das stimmt nicht. Ist ganz am Anfang ist der schon erwähnt worden.
Okay.
Ja, genau. Gleich auf der ersten Seite tatsächlich. Also der ist auf jeden Fall schon da. Der ist nämlich namentlich erwähnt worden.
Okay. Gut. Wir sind gerade so ein bisschen durcheinander, ne? Wir haben ein bisschen den Faden verloren.
Immer zurück zum Nerolaktor.
Ja, hin und zurück zum Nerolaktor. Und jetzt wieder vor zu unserer mysteriösen Begegnung, richtig?
Ja, wir sind ja immer noch am Nerolaktor, weil da wollte nämlich eigentlich der Simon gerade durch.
Ja, magst du erzählen, was passiert ist?
Er ist quasi auf dem Weg nach unten. Ich meine, Tor ist für mich klar, da verengt sich ein bisschen der Weg. Und er hat echt gerade gut zu tun und ist selber überrascht, dass er sich quasi gerade Aug in Aug mit irgendwelchen Pferden befindet. Gerade noch zur Seite springen kann, bevor er von den Pferden quasi zertrampelt und vom Wagen überrollt wird. Mhm.
Da ist ja erstmal nichts Besonderes dran, oder? Was macht das Ganze so besonders?
Ich glaube, dass dieser Fahrer relativ rücksichtslos und schnell ist. Also ich würde jetzt durch so ein Tor eher langsam und vorsichtig fahren, aber ich hatte schon den Eindruck, dass der da durchhetzt.
Ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus. Auf den sengenden Blick, den dieser Wagenlenker da auf Simon wirft.
Ja, das ist dann im Vorbeifahren, ja. Ja, das kommt nur schwer hinzu, frei nach dem Motto, was stehst du auch im Weg?
Ja, genau. Also so ein rücksichtsloser Trampel oder Fahrer, der da so durchfährt und eigentlich ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Hattest du an dieser Stelle schon eine Vermutung, wer oder was das sein könnte?
Ja, hatte ich.
Hattest du?
Weil ja die Wachen kümmern sich ja noch um Simon und fragen ihn, ob alles in Ordnung ist. Und dann kriegt er so ein paar Gesprächsfetzen mit. Und ich hätte gesagt, das ist der Berater von Elias, dieser Pirates.
Ja, genau. Okay. Ja, das ist eher so ein... Ja? Das ist eher auch so ein Kapitel der, ich sag mal, in Anführungszeichen seltsamen Begegnungen. Denn es geht ja eigentlich schon mit der nächsten seltsamen Begegnung weiter, ne?
Ja, zurück zur Mittelgasse. Also ich stelle mir diese Gasse, Mittelgasse ist der Weg zu eigentlich nach Erkester, oder?
Oder nee, eigentlich ist das, ja, also Erkester schließt sich ziemlich direkt an den Hochhorst an und die Mittelgasse ist dann so wie so eine Hauptstraße, die so einmal quer durch den ganzen Ort durchgeht, bis auf das andere Ende, wo dann der Dom steht.
Und das Ganze überdacht stelle ich mir ganz angenehm im Winter vor.
Ja.
Also mit Planen überdacht.
Lederhäuten, oder? Ich glaube, Planen gab es damals noch nicht. Jedenfalls nicht. Ja, okay.
Nee, kommt darauf an, wie man die Plane definiert. Dann ist sie eben aus Lederhäuten.
Okay, gut. Ja, hast ja recht. Und dann 2 Meilen lang. Ne? Wir hatten ja kürzlich schon die Diskussion um, wie lang ist eine Elle. Meile, ganz ehrlich, 1,6 Kilometer mal 2, 3 Kilometer lang ist ganz schön groß. Wobei, wir wissen ja nicht, ob Williams tatsächlich genau diese Maßeinheit zugrunde legt. Aber wenn er das tun würde, wäre das ja schon ziemlich gigantisch groß, ne?
Ja. Ja, aber auch Simon bewundert erstmal diese ganzen Leute, die halt jetzt überall unterwegs sind.
Und auch die ganzen Leute, die normalerweise halt nicht da sind, aber jetzt halt da sind, weil ja der König im Sterben liegt. Also die ganzen in Anführungszeichen exotischeren Gestalten, die da rumlaufen, ne?
Zum Beispiel zum mit als erstes waren es die Nabanai-Legionäre.
Ja,
ja, ja. Ich glaube, da bewundert er die Schwerter etwas.
Ja, und den ganzen Pomp. Und es spricht natürlich so die Fantasie an eines jungen Mannes, der da gerne selber davon träumt, irgendwann mal als großer Held und dann mit so tollen Waffen und in Blau und Golden. Und ach, wenn man nochmal 14 wäre, könnte man ja ins Schwärmen geraten, ne?
Ja, aber die Legionäre, die unterstellen ja gleich noch was, weil denen fällt es auf, dass sie beobachtet werden.
Mhm.
Und die haben ja schon fast den Verdacht, dass er sie ausrauben wollte und dass er ein Taschendieb wäre, was er ja nicht ist, da war er ja selber ganz empört.
Ja, und zeigt dann auch sein eigenes Geld vor und sagt, hey, ich habe selber was, ich habe nichts gemacht, ne? Du schüttelst. Was, das Geld dann vorzuzeigen?
Ja,
schwierig. Ich auch. Und wir werden auch gleich sehen, warum das ein bisschen dämlich war. Aber nun, es heißt Simon.
Also, ja, Auf jeden Fall. Ja, da ist er halt wieder ein bisschen Mondkalb. Jedenfalls, ich glaube, das klärt sich trotzdem mit den Legionären relativ schnell auf, dass er eben kein Taschendieb ist, wobei er dann gleich wieder dem Nächsten in die Hände läuft. Wo ich erst im ersten Moment war, okay, er hat ihn abgeklopft, er hat ihn von oben bis unten abgeklopft, auch aber alles mit ihm in Ordnung ist, dieser Mann. Da hat es mich eigentlich schon gewundert, dass da offensichtlich dann der Geldbeutel noch da war.
Ja. Erstmal. Ja, ja. Also, wie ihr dann so aus unserer Unterhaltung raushört, am Ende der Geschichte ist dieser Geldbeutel weg. Wo der verschwunden ist, man weiß es nicht. Aber die nächste Begegnung haben wir mit einem edonitischen Mönch. Und zwar mit dem Bruder Kadrach ek Kranhür. Also Kadrach aus Kranhür, das ist in Hernestiri. Das ist ein Bruder aus dem Orden der Wilderianer. Der wird sehr gutmütig, gemütlich beschrieben, so mit einem runden, roten Gesicht, eine typische Mönchstonsur und so eine Kutte, ne? Also eigentlich, wo man denkt, ach ja, so ein ganz netter Kerl, ne? Oder wie hattest, was für einen Eindruck hattest du so?
Wie gesagt, ich bin im ersten Moment erschrocken, weil er Simon von oben bis unten abgeklopft hat. So im weiteren Verlauf schien er ja ganz okay zu sein. Weil die beiden ja dann noch, beziehungsweise er Simon bittet, dass er ihnen ein bisschen die Gegend zeigt und ein bisschen quasi rumführt.
Simon ist da erst gar nicht, er denkt da erst drüber nach, so nach dem Motto, jetzt habe ich mal endlich einen Nachmittag für mich und jetzt soll ich den hier rumführen. Aber ich glaube, dann siegt seine Neugierde, ne? Dass er denkt, ja, vielleicht kann ich ja von dem auch noch was lernen.
Ja, so oft trifft er halt nicht die Leute aus Hernestiri oder überhaupt aus anderen Ländern. Ja.
Und muss man vielleicht nochmal dazu erwähnen, Hernestiri ist weiterhin Königstum, also ist ein Königreich, ein kleines, auch unter der Herrschaft des Hochkönigs, aber ist eines der wenigen Gebiete, das sich diesem edonitischen Glauben nicht angeschlossen hat. Also das sind immer noch die in Anführungszeichen heidnischen Hernestiri. Und dann einen edonitischen Mönch aus Hernestiri zu treffen, ist ja vielleicht auch eher so wie, naja, das schwarze Schaf zu finden, oder? Oder eben das weiße Schaf, je nachdem, von welcher Warte man das betrachtet. Tatsächlich schon ein richtiger Exot.
Also, da habe ich mir tatsächlich über die Religionszugehörigkeit der Hernestiri nicht so Gedanken gemacht.
Das wird vielleicht auch nicht ganz so deutlich. Ich glaube, es wird vorher schon mal irgendwo erwähnt, dass die Hernestiri immer noch, also in dem Buch wird heidnisch gesagt, formuliert. Also jedenfalls, dass die immer noch an ihre alten Götter glauben. So wie es ja erzählt wird, dass König Johann im ganz Osten Art eigentlich diesen edonitischen Glauben ja nicht zur Staatsreligion erhoben hat, aber halt schon dafür gesorgt hat, dass sich das weiter verbreitet. Nee, deswegen, da wollte ich dann halt doch nochmal drauf hinweisen, ja.
Also, auf jeden Fall führt Simon ihn dann doch ein bisschen rum. Unter anderem, bin ich am Überlegen, ich glaube, sie essen erst was zusammen, wo ihm der Kadrach erst was zu essen spendiert. Das heißt, Simon muss nicht sein eigenes Geld dafür ausgeben. Und dann schauen sie sich, glaube ich, noch die ein oder anderen Sachen an. Er schlägt vor, die Nazca-Du-Tänzer auf dem Platz der Schlachten anzuschauen. Und genau, Kastanien gibt's. Was auch sonst so in der, sag jetzt mal, Weihnachtszeit. Ja. In Anbetracht eines besseren Begriffs sage ich jetzt einfach mal Weihnachtszeit.
Wobei von Weihnachten wird ja nie geredet, ne?
Naja, das wär dann, glaube ich, schon too much.
Aber es gibt ja eine große Feier zum Mittwinter, was ja aka Weihnachten ist, ne? Ja.
Von daher, und zu der Zeit gibt es halt einfach Esskastanien. Kenne ich auch.
Ja, hier gibt es die fast gar nicht. Also es ist echt immer eine Seltenheit, dass man da was erwischt. So ein richtiger Maroni-Stand oder so. Hier in der Gegend selten. Vielleicht mal in Münster auf dem Weihnachtsmarkt, aber ja.
Ja, doch, gerade so November, Dezember gibt es da schon einen bei uns. Also wüsste ich, wo einer ist. Sie essen auf jeden Fall diese Esskastanien dann noch und betrachten dann noch ein Osiris-Spiel.
Osiris-Spiel, genau.
Klingt so ein bisschen wie ein anderer ägyptischer Gott. Wo halt Katar ihn eigentlich auch darauf aufmerksam macht, dass er da so quasi den Puppenspieler unten ein bisschen sieht.
Ja. Die Stelle habe ich mir auch unterstrichen. Mal gerade gucken. Weil sie ja später nochmal eine Rolle spielt. Also das braucht man später noch, vielleicht nochmal als Bezug. Warte. Ach ja, wenn man es dann auf die Schnelle, dann finde ich es natürlich nicht. Moment. Hektisch. Sie hören hektisches Blättern. Das ist also dieses Osiris-Spiel ist ein Puppenspiel. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ne? Und dann sagt Kadrach halt, während der Mensch seine Vorstellung gibt, bleibt der Spielleiter unsichtbar. Wir kennen ihn nicht von Angesicht, sondern erkennen ihn nur an der Art, wie seine Puppen sich bewegen. Und manchmal bewegt sich ganz leicht der Vorhang, der ihn vor seinem getreuen Publikum verbirgt. Ach, und wie dankbar sind wir schon für die bloße Bewegung hinter dem Vorhang. Also es hat natürlich, ist natürlich ein schönes Bild für das Göttliche, was da über uns ist, von dem man manchmal vielleicht auch ein bisschen was erhaschen kann. Und so für dieses Bild, dass es da irgendjemanden gibt, der quasi in diesem Falle die Fäden in der Hand hält, im übertragenen wie im wirklichen Sinne. Und wir kommen auf die Stelle, glaube ich, später nochmal zurück, ne?
Ja, auf jeden Fall bleibt sie bei Simon hängen.
Ja, genau.
Ja, ich glaube so, sie sind dann ein bisschen durch die Gegend geschlendert, dann hat sich Kadrach doch noch verabschiedet. Und Simon hat sich dann mal daran erinnert, dass er ja eigentlich aus gutem Grund da unten ist.
Ja, er soll ja einkaufen, ne?
Ja, und was stellen wir jetzt fest?
Das Geld ist weg.
Ja. Und ich glaube, das wurmt ihn selber ziemlich. Ich glaube, es wurmt Simon tierisch, dass er alle enttäuscht hat. Ich glaube, so viel Strafe gibt es auch gar nicht, als er nach Hause kommt. Ich glaube aber, es macht ihm mega viel aus, wie alle darauf reagieren. Dass er halt wirklich merkt, okay, ich habe alle enttäuscht. Ich habe Judith die Köchin enttäuscht. Ich habe den Drachen enttäuscht. Ich habe den Dr. Morgenes enttäuscht. Selbst der sagt nicht viel dazu. Ich glaube, das ist die größte Strafe für ihn überhaupt.
Die größte Strafe ist halt quasi so dieses, dass sie ihn eigentlich nicht bestrafen, ne?
Ja.
Dass sie alle halt nur mit den Augen rollen und sagen, boah, typisch Simon. Und gut, Rache sagt wohl, das wirst du abarbeiten, ne? Aber das ist auch so ungefähr das Einzige, ne?
Ja, ich meine, arbeiten muss er so oder so, ne?
Ja, ja, also, ja. Und Lohn kriegt er ja anscheinend auch nicht, von dessen wegen,
Das meine ich. Also ich meine, er muss ja sowieso quasi für sein Dasein, dass er da durchgefüttert wird, im Endeffekt ja mitarbeiten. Also recht viel mehr als noch mehr Arbeit aufdrücken kann sie ja irgendwann nicht mehr. Und ich glaube aber allein diese Enttäuschung überall, das wurmt ihn sehr, hatte ich den Eindruck.
Ja, auch so dieses, dass er da auch von sich selber ein bisschen enttäuscht ist, ne? Oder ja. Ne, wieder denkt, ah, ich Mondkalb wieder, ne? Ja, der Gedanke, dass das dann irgendwie der Kadrach mitgenommen haben könnte, ist natürlich durchaus irgendwie naheliegend, ne?
Ja, schon, weil er mit dem halt auch die ganze Zeit zusammen war. Und ich sage jetzt mal gerade so dieser Moment bei dem Uisiris-Spiel, wo er ja selber Simon abgelenkt hat. Mit guck mal da. Und ich meine, das ist ja eigentlich der Trick an der Sache, dass du die Leute ablenkst und auch bei einem Zaubertrick, du willst dir die Leute erstmal woanders hinschauen lassen und das Eigentliche zu verbergen. Also es liegt schon sehr nah. Ich habe ihn ja schon quasi ganz am Anfang in Verdacht gehabt.
Ja, ja, hat man auch automatisch, ne? Wenn man so denkt, oh, der klopft ihn von oben bis unten ab. Ne? Aber da war das Geld ja anscheinend noch da.
Ja, so erst ist es in die Sicherheit wiegen, ne? Aber jetzt ist es halt nicht mehr da. Und jetzt ist es weg und jetzt ist halt das Kind quasi in den Brunnen gefallen.
Ja. Und die nächsten Tage sind für Simon auch nicht so besonders toll, ne? Der ist gereizt, genervt, das Wetter ist schlecht, er hat nichts Gescheites zu tun, mag sich selber nicht leiden, wie so ein quengeliger Teenager halt dann so mal Ja, ist doch so, oder?
Ja, natürlich. Und Dr. Morgan, es hat auch für ihn nichts zu tun. Ich glaube, den nächsten Tag verbringt er noch mit Jeremias, dem Lehrling des Wachsziehers. Und am Montag hat er immer noch schlechte Laune. Beziehungsweise am Montag.
Ja.
Und, ja. Und dann beschließt er mal, seine Sachen, sein Essen zusammen zu packen und durch die Burg zu streifen.
Beschließt er nicht da schon sofort, wo es hingehen soll?
Natürlich, es soll auf den Grünengelturm gehen.
Den Grünengelturm, ja. Also ja, jetzt geht's auf.
Aber auf verschlungene Faden. Es geht ja nicht direkt zum Grünengelturm.
Nein, es ist ja eigentlich nicht verboten, auf den Grünengelturm zu steigen. Das kommt später. Aber, naja, wenn man ihn dabei erwischt, wird ja wahrscheinlich wieder irgendeiner sagen, du hast du nichts Besseres zu tun, so nach dem Motto, ne?
Ja, wobei du musst schon für dein Essen arbeiten, ne? Nee, aber er nimmt, ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung ist, oder er nimmt auf jeden Fall durch den Weg durch den Thronsaal, den er anscheinend auch recht gut kennt. Also
das von kam wegen, ja schon am Anfang sehr viel vor, dass er so der Geisterjunge ist, der sich so in der ganzen Burg auskennt und dass er halt quasi aus dem Nichts auftaucht. Das ist Rache ja auch schon mal passiert. Und er scheint sich halt in der Burg wirklich gut auszukennen, weil er drückt sich halt vorm Arbeiten, indem er sich versteckt. Und dafür muss er halt wissen, wo er sich verstecken kann, oder?
Aber anscheinend hat er auch schon vorher seinen auf verschlungenen Wege es geschafft, in den Thronsaal zu kommen. Also so fest verschlossen kann der dann doch nicht gewesen sein, sondern war wahrscheinlich eher so der Hinweis, der wird jetzt nicht genutzt, der wird nicht betreten, basta. Und da haben sich halt alle dran gehalten, aber hätte ihn wahrscheinlich keine davon gehindert.
Alle, außer Simon.
Ja, genau.
Also, er macht sich auf zum Grünengelturm durch den Thronsaal. Hatte einen ganz verschlungenen Weg, aber wie das dann mal so üblich ist, so weit kommt er erstmal gar nicht, ne?
Ja, er bleibt am Drachenbeinthron stehen und bewundert den erstmal.
Ja, genau.
Also hier kriegen wir definitiv eine sehr ausführliche Beschreibung des Throns.
Ja.
Der wirklich aus, ich gehe mal stark davon aus, dass das die Drachen, also die Knochen des Drachen sind, den der König erschlagen hat.
Ja, das sind die Knochen von Shurakai, genau.
Die halt da etwas neu zusammengesetzt wurden und auch der Kopf thront dann quasi über alles, also der Kopf des Drachen.
Wie so ein Regendach. Für den Fall, ja, dass es mal in diesem dunklen Thronsaal regnen könnte oder sollte.
Ja, ja. Interessante Vorstellung, aber naja, gut. Also, und es ist hier nicht nur der Drachenbeinthron, der da steht, sondern da stehen ja auch noch Statuen. Also 6 Stück an der Zahl.
Ja.
Die vergangenen Könige.
Da muss ich auch nochmal hinterher recherchieren, wie das im englischen Original steht, weil ich tatsächlich gestutzt habe. Es sind Malachit-Statuen. Kennst du Malachit, Sabrina?
Mir jetzt auf Anhieb nichts. Also ich weiß, dass es existiert. Ich glaube, ich habe mir es kurz angeguckt. Aber
ist ein Halbedelstein und wird in diesem Buch jetzt als schwarz beschrieben. Ich habe aber dann nochmal gegoogelt und Wikipedia sagt, nein, Malachit ist grün. Ich hatte es nämlich auch tatsächlich wirklich tief dunkelgrün in Erinnerung und auch. Also ein richtig klares Grün, nicht, also es ist jetzt nicht wie diese Kristalle, dass es durchscheinend ist, sondern es ist richtig undurchsichtig, aber ja, wie soll ich das, es ist ein Blaugrün, was jetzt aber nicht wie Rubine, Smaragde oder Diamanten durchsichtig ist, sondern halt, ja, eben nicht durchsichtig, Herrgott nochmal. Dafür hätte man wahrscheinlich Geologie studieren müssen, um das exakt auszudrücken. Also ich hatte Malachit grün im Kopf und habe mich gewundert, dass diese Statuen als schwarz beschrieben worden sind. Nehmen wir das mal einfach als Zusammenfassung meines Gestammels der letzten 60 Sekunden, ja?
Sagen wir es mal so, in dem Thronsaal scheint es immer relativ dunkel zu sein. Also vielleicht liegt es ja daran.
Ja, okay, das lasse ich jetzt tatsächlich sogar als Erklärung gelten. Du hast recht, ja.
Vielleicht macht ja der Drachenkopf auch so viel Schatten.
Ja, auch das ist möglich.
Und so von der Größe her habe ich den Eindruck gehabt, dass die eigentlich so quasi Lebensgröße haben.
Die Figuren, ja, das hätte
Ja.
ich jetzt auch gedacht. Also diese Figuren stehen rechts und links des Drachenbeinthrons aufgereiht. Drei rechts, drei links. Und stellen die früheren Könige des Hochhorsts dar, die vor Johann Presbyter auf dem Hochhorst geherrscht haben. Und Simon erinnert sich dann auch so dunkel an einen alten Kinderreim, den ihm Rachel wohl wahrscheinlich mal beigebracht hat. Und damit auch an die Namen dieser einzelnen Hochkönige.
Sagen wir es mal so, für einen Kinderreim ist das ganz schön ausführlich. Also
Ja, fand ich
das ist
auch.
auch.
Also Kinderreim hätte ich jetzt eher so eins, zwei Polizei im Kopf gehabt. Und nicht so, wie es jetzt da stand, weil ich guck mal, ob ich es auf die Schnelle finde, weil ich finde es auch einfach wunderschön geschrieben, mal wieder.
Also ich
Sechs.
hätte da.
Ich auch.
Ja?
Möchte, ich habe sonst immer vorgelesen, das darfst du auch gerne machen.
Na dann. Sechs Könige einst herrschten in Hochhorst hallenweit. Sechs Herrscher einstmals schritten auf seinen Mauern breit. Sechs Gräber auf den Klippen hoch über Kinslaks Gruft. Sechs Könige dort schlafen, bis jüngster Tag sie ruft. Und Fingal war der erste Blutkönig, wie er hieß. Auf rotem Kriegsflügel von Nord nach Süd er stieß. Sein Sohn war König Jeldin, ein irrer, böser Mann, der sprang vom Geisterturme, als Toter kam er an. Ickfertig, der Verbrannte, der hielt getreue Wacht, er traf den Feuerdrachen in finstrer Mitternacht. Drei Könige von Norden, jetzt alle tot und kalt, der Norden herrscht nicht länger im Hochhorst stolz und alt. Der Reiterkönig Sulis, genannt der Renegat, floh Nabann, doch im Hochhorst, da sühnte er die Tat. Mit Stechpalmkönig Tethain von Hernestier war's aus. Er kam wohl durch die Pforte doch niemals mehr heraus. Zuletzt der Fischerkönig Ealstan, ein wahrhaft weiser Mann, der weckte auf den Drachen, im Hochhorst starb er dann.
Also ich finde es schon sehr poetisch und du hast schon recht, für so einen Kinderreim ist es schon sehr komplex, ne?
Ja, ich habe gerade Gänsehaut.
Ja, ich auch. Also ich finde es auch immer, ist regelmäßig so eine Stelle, wo ich auch denke, oah, dann gruselt es mich so ein bisschen. Ja, wir hatten uns jetzt vor dieser Episode kurz darüber unterhalten, dass ich nochmal gerne mich mit der Zeitachse beschäftigen möchte, weil wir hatten ja in der letzten Episode gehört, dass Dr. Morgan es erzählt hat, dass der Hochhorst im Jahr 666, ne, von Fingil erobert worden ist und dass der dann der erste König war. Und wir sind ja jetzt im Jahr 1164, also 500 Jahre später, ziemlich genau. Und in dieser Zeit sollen dann diese sechs ehemaligen Hochkönige und Johann Presbyter geherrscht haben. Das würde ja im Rückschluss heißen, dass die alle eine sehr lange Regentschaft hatten.
Ich habe an der Stelle Theorien ohne Ende entwickelt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann lass mal hören.
Und zwar, was die Abstammung von Simon betrifft, weil er ist an der Stelle vor allen Dingen fasziniert von dem letzten König Ealstan, also dem letzten König
Vor Johann Presbyter.
vor Johann Presbyter, genau.
Okay.
Also wenn ich jetzt hemmungslos
Ich
Spoiler, oder was
bitte
heißt,
darum. Nicht,
überlegen
du
soll.
spoilerst nicht, du sollst
Ja, nee.
Theorien entwickeln.
Genau.
Ob du spoilerst oder nicht, sag ich dir
Meiß
dann
ich
am
da.
Ende des Buches.
Ja, genau. Ich habe mir jetzt mal meine Notizen ein großes T für Theorien gemacht. Dann können wir irgendwann später schauen, ob ich völlig daneben liege oder nicht.
Okay, ja.
Dieser König Ealstan ist verwandt mit Simon. Es würde nämlich wunderbar passen, sein Vater war Fischer. Und der König Ealstan kam Ealstan-Fiskerne vom Fischervolk des Glenivent. Und zurück zu Simons eigentlicher Name, Seoman, klingt sehr wie Seemann. Ich finde,
Okay.
das hat mich so drauf gebracht, so, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass
Wobei der Name Simon, den hat er ja von Rachel bekommen, ne?
ja, deswegen meine ich ja, und dieses Seoman, das er ja ursprünglich von seiner Mutter bekommen hat, das klingt schon sehr so Richtung dieses Fischervolks von Glenivent, könnte ich mir vorstellen.
Okay.
Ja, war meine Interpretation dazu. Und zum anderen klang das alles so ein bisschen so, könnte ich mir vorstellen, dass, ich meine, Ealstan hat ja dann wohl diesen Drachen geweckt und ist von ihm getötet worden. Mhm. Nochmal so eine Theorie, ist er wirklich vom Drachen getötet worden oder vielleicht von einem jungen Emporkömmling, der dann später König wurde? Also, ja, wie gesagt, ich habe
sehr, sehr spannend.
Hemmungslos spekuliert. Wir werden dann wahrscheinlich irgendwann später mal drüber reden.
Wir kommen darauf zurück, ganz garantiert. Kann ich dir jetzt. Es gibt schon einiges, wo ich genau weiß, dass ich an der Stelle, wenn wir da sind, sagen werden, hatten wir in Kapitel sowieso. Haben wir so und so gesagt. Ich erinnere mich genau, weil, ja, alles gut. Finde ich total spannend. Und ich sage da jetzt einfach nichts mehr zu. Weil, ja, nein, egal was ich jetzt sage, ne?
Ja, natürlich. Lassen wir meine Theorien einfach so stehen.
Lassen wir jetzt einfach so stehen, genau. So, was hatte ich mir denn dazu noch aufgeschrieben? Ja, Drachenbeinthron, dass wir da beim Eisernen Thron wieder sind, brauchen wir uns keine großen Gedanken machen, ne? Beziehungsweise umgekehrt, also dass der Eiserne Thron aus dem Lied von Eis und Feuer definitiv beim Drachenbeinthron entlehnt ist.
Und wenn du jetzt da nicht unbedingt im Thronsaal bleiben willst, sondern wir jetzt mit Simon zum Grünengelturm klettern, haben wir da eine hervorragende Überleitung, weil Bran aus das Lied von Eis und Feuer
ist auch von dem Turm runtergeflogen, ne? Ja. Nicht auch, sondern Bran ist runtergeflogen. Simon fällt ja nun Gott sei Dank nicht.
Ja, weil Bran ist halt auch so jemand, der das komplette Winterfell erklettert hat und seine Geheimgänge kennt. Und da gibt es, glaube ich, auch sehr viele Parallelen zu Simon, habe ich das Gefühl. Aber gut, Simon stürzt glücklicherweise nicht ab.
Simon ist also mit seiner Betrachtung der Malachit-Statuen und des Drachenbeinthrons fertig und meint dann, er könnte ja jetzt dann doch mal auf seinen Grünengelturm klettern. Und er macht das, indem er hinter dem Thronsaal noch weiter nach oben klettert, und zwar zu einem Abtritt, also einer mittelalterlichen Toilette. Ja, ist doch so, oder?
Natürlich.
Und sich dadurch ein Fenster quetscht. Dabei stellte er fest, dass er wohl tatsächlich gewachsen sein muss, weil letztes Mal ging das noch viel einfacher. Man kam da noch viel besser durch. Tja, Junge, mit 14, was erwartest du? Und befindet sich dann schon wohl auf der Höhe dieses vierten Stockwerks vom Grünengelturm. Und da ist wohl die Gelegenheit, dass dieses Fenster von diesem Abtritt so nah am Grünengelturm ist, dass man da einfach rüberspringen kann. Irgendwo stand, wie breit das war. 3 oder 4 Ellen, habe ich das richtig?
Oder meinst du das mit 5 oder 6 Fuß?
Ja, kann auch sein. 5 oder 6
Fuß. Vor dem breiten, genau. Windschatten.
Mhm. Ja. Genau. Also er springt da quasi von einem relativ hohen Punkt im Thronsaal rüber auf den Grünengelturm. Weil er halt nicht unten in den Grünengelturm reingehen will, weil er halt Angst hat, dass ihn da einer fragt, was er da wohl eigentlich macht. Richtig?
Oder ihm sagt, dass er im Endeffekt da nichts verloren hat. Aber der Sprung geht ja nicht so ganz glatt. Also anscheinend...
Womit wir wieder bei der Analogie mit Bran wären.
Ach. Ja, wie gesagt, er stürzt nicht ab.
Er schlägt sich aber ziemlich heftig das Knie an, ne?
Ja, es scheint gar nicht so ohne gewesen zu sein. Also das Knie schmerzt, glaube ich, ganz schön. Also schlang sein schmerzendes Knie, das brannte wie Sünde, Betrug und Verrat zusammengenommen. Hätte er nicht genau gewusst, wie kindisch er sowieso schon aussehen musste, hätte er geheult.
Ja, aber ihm ist jetzt Gott sei Dank doch nichts passiert, sonst wäre er nämlich in den Burggraben gefallen.
Lieber das schmerzende Knie.
Dann lieber das schmerzende Knie, genau. Und dann quält er sich quasi die Treppen im Grünengelturm nach oben, ne?
Kann man Angenehmeres vorstellen, aber anscheinend will er jetzt unbedingt trotzdem noch hoch. Jetzt erst recht.
Ja. Ja, und egal, er muss ja nun entweder nach oben oder nach unten. Dann kann er auch nach oben gehen, so ungefähr, oder? Ja. Ja, dieser Grünengelturm. Da wollte ich gerade noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich das ja als Bildchen für diesen Podcast genommen habe. Ich habe allerdings tatsächlich eine KI bemüht, um dieses Bild zu kreieren. Eigentlich ist der Grünengelturm nämlich nicht grün, sondern weiß. Und nur der Engel ist grün. Allerdings habe ich die KI nicht dazu gebracht, dass sie mir den Turm weiß und den Engel grün macht. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Was allerdings, ich finde, dem keinen Abbruch tut. Ich mag mein Grünengelturmbild trotzdem. Aber eigentlich ist dieser Grünengelturm etwas. Ich habe mir irgendwo was unterstrichen. Ich finde es nun natürlich wieder nicht auf die Schnelle.
Ich glaube, das, was du meinst, kam, glaube ich, etwas vorher.
Ja, meine ich auch. Ganz am Anfang noch irgendwo. Die ersten vier Stockwerke des Grünengelturms sahen nicht anders aus als die der sonstigen Gebäude auf der Burg. Frühere Gebieter des Hochhorstes hatten seinen schmalen Sockel in Vormauern und Zinnen aus Granit gehüllt. Ob aus dem berechtigten Wunsch nach mehr Sicherheit oder deshalb, weil die Fremdartigkeit des Turmes sie beunruhigte, konnte niemand wissen. Über der Höhe der den Turm umschließenden Zwingermauer endete diese Panzerung und nackt strebte der Turm nach oben, ein schönes Albino-Wesen, das aus seiner unscheinbaren Verpuppung schlüpfte. Ach, das ist doch schon wieder so schön. Ja, ist doch, oder?
Ja,
Und
aber diesmal haben wir nichts aufzustellen.
der Engel ist halt oben drüber und der schaut auch nach Osten, womit wir wieder mal bei der Bedeutung des Namens Assur wären, weil Assur ja in der Sithi-Sprache nach Osten schauend heißt. Wo sich dieser Name von dieser ganzen Festung halt auf diesen Engel bezieht, der halt nach Osten schaut. Ja. Ja. Mehr fällt mir dazu jetzt erstmal nicht ein. Ich wollte noch irgendwas Eloquentes sagen, aber
Ja, und
ja.
allgemein scheint ja der Turm an sich auch relativ unberührt zu sein. Also auch gerade innen scheint er im Gegensatz zu allem anderen nicht viel verändert worden zu sein.
Was sich aber vielleicht auch damit erklärt, dass die Bewohner des Hochhorstes so eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Bauwerk haben, weil es halt so anders ist, ne?
Ja,
Es wird ja
irgendwo.
später auch deutlich, dass Simon dann versucht, diesen Ornamenten da zu folgen, die da in den Wänden sind und da wohl ganz schwindelig wird, weil er da nicht hinterherkommt. Und es muss wohl von der Architektur her völlig anders sein zu dem, was der Hochhorst sonst so zu bieten hat.
Und während er diese ganzen Ornamenten folgt, landet er schließlich ganz oben im Glockenturm, wo die ganzen, die ebenso grün sind wie der Engel.
Ja, genau.
Wie feierliche grüne Früchte.
Ja. Auch das habe ich mir unterstrichen, ja.
Ja, und anscheinend sind dort ja auch Fenster. Also da sind wir wieder bei den Turmfenstern.
Nee, da sind gar keine
Wo
Fenster.
nicht da.
Nee, das ist offen, weil damit die Glocken auch weit über Land klingen können, wenn die denn mal mit ihren Glocken läuten, oder? So hatte ich das verstanden. Die Glockenstube selbst stand der kalten Luft nach allen Seiten offen. Seite 86 oben links. Direkt hinter dem Zitat mit den grünen Früchten.
Ich wollte gerade sagen, da passen die Seitenzahlen bei uns nicht. Das sollten wir.
Okay.
Ja.
Du hast doch auch diese. Ah, okay, na, ja, du hast die neue Übersetzung, da war was. Alles klar. Ah ja, okay.
Also sie differieren ein paar Seiten, glaube ich. Aber es sind nicht viele, es sind nur so zwei, drei.
Ja, aber dann
Aber
wissen wir
ja.
das fürs nächste Mal. Aber halt direkt hinter der Stelle mit den grünen Früchten.
Ja, okay. Lass mich überzeugen.
Alles gut. Ich hoffe ja, dass du mich dann auch berichtigst, wenn ich mal irgendwo denke, war da nicht was? Ja, jedenfalls da nach allen Seiten offen. Demzufolge muss das da eigentlich auch ziemlich kalt sein, ne?
Ja, denke ich. Ziemlich kalt und windig. Also den Eindruck macht es auf jeden Fall.
Aber Simon entscheidet sich tatsächlich nicht, sich hinzusetzen, weil er denkt nämlich, Mist, verdammt, das Knie tut weh. Wenn ich mich jetzt hinsetze, komme ich vielleicht nicht wieder hoch. Wobei das ein Gedanke ist, den ich, glaube ich, eigentlich eher jemandem mit 55 als jemandem mit 15 zutrauen würde, oder?
Sagen wir es mal so, ich hatte schon mal ein geprellte Knie als Jugendliche. Das ist nicht angenehm. Okay, also ich kann mir schon vorstellen.
Mit Knie nie Probleme gehabt, eher mit Fuß, aber okay. Ja, und dann guckt er sich da oben halt mal um.
Womit wir bei der Erdkundestunde wären.
Ja. Die können wir aber tatsächlich relativ zackig abfrühstücken, weil wer einen gescheiten Blick in die Karte wirft, findet eigentlich alles, was er da so sieht. Oder ist dir jetzt noch irgendwas aufgefallen?
Ich hatte das Gefühl, dass es ihm wichtig war, den Wald zu erklären.
Also ja, genau das wäre jetzt. Das wäre jetzt der Punkt gewesen, auf den ich noch eingegangen wäre, genau. Genau, der Wald, der da im Norden des, nordöstlich vom Hochhorst, dieser riesengroße Aldeorte oder Altherzwald genannt, der halt, ja, also im Vergleich wirklich riesengroß ist, muss man tatsächlich so sagen, wenn man sich die Karte mal anschaut, ist das schon. Wobei, wenn man auf die Karte schaut, da sind auch so ein paar Punkte drin, wo man denken könnte, ja, irgendwas scheint da noch zu sein.
Warten wir mal ab. So im Großen und Ganzen wirkt, von der Größe her wirkt da eigentlich wie quasi fast schon so ein eigenes Herzogtum.
Ja, mindestens. Also. Nein, genau, das war eigentlich, wäre jetzt auch so mein Eindruck gewesen, dass jetzt hier nochmal auf diesen Wald aufmerksam gemacht werden soll, ne?
Ja. Ja. Und so allgemein auch auf Simons Gefühle ein bisschen, was so die ganze Umgebung überhaupt betrifft. Also er hat hier ein bisschen Fernweh, wenn man das mal so sagen will.
Also man hat so das Gefühl, dass er gerne was von der Welt sehen möchte, ne?
Ja. Hochhorst wird langsam zu klein für den jungen Mann.
Ja.
Fand das auch an der Stelle, also ich weiß nicht, ob in den letzten Kapiteln Simon eher als Junge bezeichnet worden ist. Hier ist mir tatsächlich aufgefallen, dass Ted Williams geschrieben hat, der junge Mann. Mhm. Also da merkt man wirklich so diesen Übergang. Ich glaube, so langsam wird er dann doch erwachsen. Und das ist halt vielleicht auch gerade, wenn er so sich umschaut und sagt, naja, eigentlich würde ich das alles gern mal selbst erleben und sehen.
Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass er schon noch einiges davon zu sehen bekommt, ne?
Sagen wir es mal so, das wäre das Buch ziemlich dick, wenn wir die ganze Zeit im Hochhorst bleiben.
Ja, nicht nur das eine, es gibt ja noch eben drei weitere davon. Ja, nein, aber wir werden schon in diesem Buch uns reichlich in Ostenart rumtreiben. Es wird noch ein bisschen dauern, aber kommt schon, keine Sorge. Sonst machte das ja auch überhaupt keinen Sinn, sich da so eine riesentolle Welt auszudenken, nur damit das dann nachher alles auf dieser Burg passiert. Das wäre ja ein bisschen viel Arbeit für nix, ne? Ja.
Ja.
Gut. Und dann, als er so dann so eine Weile da oben gestanden ist, meint er dann so, okay, jetzt könnte ich ja doch mal wieder runtergehen. Da ihm aber dein Knie immer noch ziemlich wehtut, entschließt er sich dann doch zähneknirschend für die Treppe.
Sagen wir mal so, so oder so bis zum vierten Stock bleibt ihm ja, glaube ich, auch nichts anderes übrig, als die Treppe zu nehmen. Die hat er ja auch nach oben genommen.
Ja, aber die Treppe im Sinne von ab dem vierten Stock auch noch weiter Treppe und nicht wieder rüberspringen, weil das traut er sich mit dem Knie im Moment nicht zu, ne?
Nee, ich glaube, die Schmerzen im Knie sind aber dann relativ schnell vergessen, als er feststellt, dass er da Schritte hört. Und er denkt zwar erst, dass das vielleicht irgendjemand ist, der ihn erwischen könnte, stellt aber dann fest, dass sich die Schritte in die andere Richtung bewegen, also weg von ihm.
Wo er dann also auch nach unten, ne?
Genau, also wird er dann auch neugierig und will wissen, wer das ist. Und deswegen rennt er dann quasi bis ganz nach unten.
Finde ich jetzt, naja, rennen, ob mit dem kaputten Knie, ob das dann so geht. Aber jedenfalls versucht er sich zu beeilen, ne? Ja. Will ja wissen, wer das jetzt schon wieder ist, weil in letzter Zeit hat er so komisch viele Menschen gesehen, die er sonst noch gar nicht kannte. Ja, und dann kommt er unten an und denkt sich, die Tür ist nicht auf und zugegangen, es hat keinen Krach gemacht, aber hier unten ist auch keiner mehr, also irgendwas stimmt hier nicht. Guckt sich da nochmal so ein bisschen genauer um und findet dann, da ist so ein Wandteppich und der bauscht sich so komisch und da unten drunter gucken zwei Schuhe raus. Na warte, denkt er sich dann, ne?
Wie war das mit dem Osiris-Spiel, wo man nur ein bisschen vom Puppenspieler sehen konnte?
Ja, genau das kommt ihm halt auch in den Kopf. Simon zieht sich dann also seine Stiefel aus, läuft also ohne Schuhe einmal durch diese Halle bis direkt vor diesen Vorhang und denkt sich, so mein Bürschchen, jetzt habe ich dich erwischt, wer auch immer du bist, ich reiß jetzt mal den Vorhang an die Seite und guck mal, was passiert. Leider haben wir da wieder mal nicht mit Simons Tollpatschigkeit gerechnet. Denn es passiert nämlich genau Folgendes. Simon reißt in seinem Enthusiasmus erstmal den ganzen Teppich runter, verheddert sich ganz fürchterlich da drin, liegt da eher so auf den Beinen und hallo? Und trifft dann auf diesen Verfolger und ist dann total sauer, so nach dem Motto, wer bist du eigentlich, was machst du hier? Es ist eigentlich mein Job, dass ich hier rumgeister, so nach dem Motto, ne?
Er hat im ersten Moment nicht gedacht, dass er ihn noch erwischt.
Ich auch nicht. Er hechtet dann ja wohl nochmal dahinterher.
Ja.
Weil derjenige, der sich da versteckt hat, denkt halt, okay, jetzt fällt ihm der Teppich runter. Das ist eine ganz gute Gelegenheit, vielleicht doch mal eben abzuhauen. Der will ja wohl auch anscheinend nicht erwischt werden, ne?
Naja gut, Simon wollte ja eigentlich auch nicht erwischt werden.
Ja. Es handelt sich wohl, um einen Jungen. Ich vermute mal oder könnte mir denken, dass das der gleiche ist, der Simon schon mal hinterher spioniert ist.
Das hätte ich auch getippt, dass das eben dieser Junge war, den wir schon in der
Kapelle getroffen haben. Ne? Genau. Und jetzt erwischt ihn Simon aber auch so weit, dass er zumindest fragen kann, wie er heißt.
Malachias.
Ich musste sofort an Malachias von Hildesheim denken. Weißt du, aus welchem Buch der kommt?
Nö,
er kommt aus dem Namen der Rose.
Oh nee, das habe ich nicht gelesen.
Ja. Ist aber eine ganz andere Figur. Also ist Bibliothekar und sowas. Ist aber und ein Mönch. Und jetzt hier haben wir ja einen Jungen, der sich dann allerdings doch mehr wehrt als erwartet und Simon dann doch nochmal durch die Lappen flutscht, ne?
Er ist zwar kleiner auch, also ich glaube auch, Simon ist ein bisschen erstaunt, als er den festhält, weil er hat das Gefühl, dass er relativ hochwertige Kleidung in der Hand hält. Mhm. Also es scheint jetzt nicht irgendwie ein anderer Küchenjunge zu sein, den er noch nie gesehen hat oder so.
Ja, wobei, wie groß ist denn auch die Wahrscheinlichkeit, dass es da Küchenjungen gibt, die Simon noch nie gesehen hat? Ich meine, auch wenn der Hochhorst total riesengroß ist, auch wenn der 4 Küchen hat, das kommt dann ja nachher irgendwann nochmal. Sag ich mal, wird die Menge der Leute, die da mit dem Spülen beschäftigt ist, ja nun auch nicht unbedingt in die Hunderte gehen.
Ja, also es macht eigentlich nur Sinn irgendwie, dass es vielleicht von irgendeinem derjenigen, die jetzt aufgrund der Krankheit des Königs da sind, vielleicht irgendwie ein Page oder so ist, weil ich denke, die haben ja auch nicht die fadenscheinigsten Kleidungen an. Also wäre jetzt eine erste Vermutung.
Wir kriegen es nicht raus. Es wird nicht aufgedeckt, weil dieser Malachias wegläuft, ne?
Ja. Aber dummerweise wird Simon erwischt.
Ja, vom Küster Barnabas. Weil der Teppich hat natürlich beim Runtermachen ganz schön Krach gemacht, ne?
Ja, wahrscheinlich, der Teppich wahrscheinlich weniger, aber die Aufhängung an der festgemacht war, als die unten angekommen ist.
Ja.
Aber ja, und Simon sitzt jetzt da betröppelt auf dem Boden, weil der Junge ihn dann weggeschubst hat.
Ohne Schuhe, Schmerzen des Knie,
Schmerzen des Hinterteil und tödlich verletzte Würde schrie nach Aufmerksamkeit.
Ja. Ja. Also sagen wir mal so, er mag ja erwachsen werden und sich drüber nachdenken, ob er vielleicht mal irgendwas von der Welt sehen sollte, aber ehrlich gesagt, er muss ein bisschen an seiner Tollpatschigkeit arbeiten, oder? Wobei ich mir auch tatsächlich vorstellen kann, dass es auch ein bisschen daran liegt, Ich muss da nochmal zurückdenken an diese Beschreibung am Anfang, 14 schlachsige Jahre, dass man so schnell wächst, dass man halt auch gar nicht so genau weiß, wo man anfängt und wo man aufhört. Das ist ja durchaus auch etwas, was der Körper und das Gehirn irgendwie lernen müssen. Und vielleicht steht ihm das auch im Moment so ein bisschen im Weg und führt dazu, dass er so tollpatschig ist. Weil diese Geschichte mit der Pferdeplattenrüstung, die hatten wir ja auch schon, wo er das darunter gescheppert hat.
Ne? Ja, und wenn er selber feststellt, dass er bei dem Abtrittfenster nicht mehr so einfach durchkommt.
Ja,
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 es ist, ja. Ich glaube, das ist viel auch dem Alter geschuldet, dass es halt immer so schubweise kommt.
Ja.
Und man sich quasi seine Knochen erstmal wieder neu sortieren muss quasi und sich an die neuen Proportionen gewöhnen muss. Das kenne ich auch von jemandem
hier. Ja, ich kann mich da echt nicht mehr so besonders gut dran erinnern, wobei ich ja auch nicht so riesengroß bin.
Ja, aber ich glaube, es sind immer so diese Wachstumsschübe, wo man sich erst wieder dran gewöhnen muss,
ja,
was eben groß ist.
Wo man dann auf einmal denkt, Kind, wo hast du die 5 Zentimeter hergeholt, ne?
Ja.
Ja. Und damit endet Kapitel 5.
Ja. Simon ist erwischt worden.
Dumm gelaufen, ne?
Ja, Kapitel 6, der Stein mal auf den Klippen.
Auweia.
Simon hat jetzt Hausarrest.
Auweia.
Das kann halt jetzt keiner mehr irgendwie nur mit Enttäuschung etc. wettmachen. Jetzt ist er halt dazu verdonnert, in den Gemächern zu bleiben.
Punkt. Ich glaube, er hat das auch nicht absichtlich, aber ich glaube, der Geduldsfaden von Rachel ist jetzt einfach durch. Und das war das Letzte, was das Fass jetzt noch zum Überlaufen gebracht hat, oder?
Naja, so halb. Ich glaube, das ist, wenn Rachel ihn vielleicht erwischt hätte, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, wie wenn jetzt, nachdem er jetzt halt von jemand anders erwischt worden ist. Weil später merkt sie ja, dass er unruhig wird und gibt ihm wenigstens noch so kleine Aufgaben zu erledigen, dass er wenigstens ein bisschen was zu tun hat, weil er jetzt auch nicht zum Doktor darf. Ist ja noch mal schlimmer.
Ja, und stell mal vor, kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet, oh Gott, kein Telefon. Hilfe muss
ein
das sein. Ja, und es wird ja später auch gesagt, Simon lernt bei Dr. Morganis Lesen und Schreiben. Was macht der den ganzen Tag? Der starrt ja wirklich nur die Wand an, oder?
Ja, vor allem, weil er ja wirklich nicht raus darf und nicht an seine Lieblingsplätze. Und
ja.
Das ist, glaube ich, jetzt schon die Hammerstrafe für ihn. Also 2 Wochen lang hat er Hausarrest.
Stell ich mir selbst als Erwachsener fürchterlich vor. Wobei, gib mir ein Internet dabei, gib mir ausreichend Hörbücher und Bücher und Strickzeug dabei und dann kann ich das auch 2 Wochen alleine aushalten. Das hatte Simon ja alles nicht.
Ja, und ob er sich so für Stricken interessiert hat, wage ich mal zu bezweifeln.
Ja. Bezüglich Zitaten und Ähnlichem, wir hatten ja nun im 5. Kapitel begonnen mit dem schönen Zitat über den Novanda. Hier steht halt nach dem 1. Absatz auch ein richtig schönes Zitat. So schlichen die letzten Novanda-Tage vorüber und schon kroch der Dekander zur Tür herein wie ein heimlicher Dieb.
Womit in meinen Notizen steht, wir befinden uns jetzt im Dezember erstmal.
Ja, korrekt. Ja, 2 Wochen, Simon darf nicht raus und nachdem er dann wieder raus darf, kriegt er ziemlich harte Auflagen. So nach dem Motto, Freundchen, Grünengelturm ist nicht und du kommst bitte immer jeweils zum Essen zurück, damit wir hier wissen, wo du dich rumtreibst. Und dann darf Simon auch wieder zum Doktor. Ich habe hier in meinen Notizen tatsächlich geschrieben, Simon bekommt Pflege magischer Geschöpfe. Ja.
Die unfehlbaren Heilmittel der Vranna-Heiler.
Ja, genau. Also, Morganis lehrt Simon eine Vielfalt von Dingen über den Gebrauch und die Pflege der fantastischen Vielfalt und Merkwürdigkeiten, von denen seine Werkstatt überquoll. Und ich hatte tatsächlich sofort, in dem Moment, als ich das gelesen habe, schoss mir durch den Kopf, ah ja, Hagrid und Pflege magischer Geschöpfe.
Solange die Bücher hier nicht beißen. Wobei ich mir da bei Dr. Morgan jetzt auch nicht immer so sicher wäre, weil...
Du, da beißt ja auch schon der Sand. Wer weiß, wer weiß. Ja, und da wird halt auch klar, dass Simon lesen und schreiben lernt. Und das ist etwas, was Simon überhaupt nicht gefällt. Ne? Das Lesen, da muss man still sitzen. Und ich glaube, er tut sich da wirklich, wirklich schwer. Wobei ich glaube, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass er mit 14 ja auch schon relativ alt ist. Und dass 14 auch kein Alter ist, um etwas mit Geduld zu lernen.
Zumal Simon auch nicht der Geduldigste zu sein
scheint. Ja,
ja,
ne? Genau. Mhm.
Also allein schon Konzentration. Also ich glaube, so gerade so dieses wirklich sich mal nur mit einer Sache beschäftigen und nur mit dem. Und ich glaube, wenn man Simon alleine lässt, dann der nach 2 Sekunden seine Gedanken schon wieder ganz woanders. Also ja, dafür lernt er, glaube ich, nur nicht nur lesen, sondern auch Geduld.
Ja. Die unfehlbaren Heilmittel der Wranner-Heiler ist übrigens ein Buch, das auch noch seine Rolle zu spielen hat. Das kommt später nochmal vor. Das ist auch sehr süß. Das fällt einem aber halt dann auch erst dann auf, wenn man das Buch schon ein paar Mal gelesen hat. Und man dann denkt, ach ja, das Buch, von dem ist später auch nochmal die Rede. Jedenfalls nähern wir uns mit Winter. Ich will immer mit Sommer sagen, weil das mir irgendwie viel geläufiger über die Lippen geht.
Also auf den 21. Dezember.
Ja, du wolltest auch gerade Dezember sagen, ne?
Ich habe mich zusammengerissen.
Richtig, habe ich gehört. Es ist Sankt-Tunat-Tag. Das scheint wohl sowas zu sein wie, ja, Weihnachten. Irgendwas in die Richtung.
Naja, aber anscheinend gibt es ja Weihnachten. Also da habe ich mal hinten in die Feiertage gespitzt im Anhang. Ja. Also den 24. Dezember gibt es ja zusätzlich auch noch.
Ach so, okay.
Ich hatte dann dadurch die Assoziation mit draus vom Walde komme ich her.
Ah, okay.
Also ja. Ich bin eher bei Nikolaus. Es ist vielleicht ein bisschen drangerückt an den 24. Dezember.
Aber ja, ist jedenfalls... Ja, Edon Mansa, 24. Du, das stimmt. Edon Mansa hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist dann das Äquivalent zu Weihnachten. Okay.
Deswegen ist dann vielleicht
ja,
mit der Beschreibung, halt, wie gesagt, kam ich irgendwo bei Nikolaus raus, weil auch, ja, wie gesagt, ja, ich hatte dann im Kopf von draußen, von Balde kam ich her.
Ah ja, okay.
Jedenfalls wird dann bei der Gelegenheit Simon zu Dr. Morganis geschickt, weil er was erledigen soll.
Mhm.
Und mein Simon ist ja immer froh, wenn er zum Doktor darf, aber der Doktor ist da nicht alleine. Er hat Besuch. Joshua ist da.
Prinz Joshua. Und Simon denkt sich, oh Gott, oh Gott. Und Morgan sagt, ja, wir klären das gleich, stell dich erstmal da drüben hin. Und Simon ist das hochnotpeinlich, weil er denkt, oh Gott, ich kann nicht weg, ich kann aber auch nichts dazu beitragen und irgendwie ist ihm das alles ganz schön unheimlich, ne?
Ja, wir platzen ja auch mitten in dieses Gespräch rein. Also Josef will irgendetwas vom Doktor. Ich war auch im ersten Moment, will er? Will er irgendwie, dass es seinem Vater leichter gemacht wird? Will er irgendwie, dass der Doktor irgendwie doch noch in die Thronfolge mit eingreift und da vielleicht ein gutes Wort einlegt oder überhaupt irgendein Rat abgibt? Das war mir dann so im ersten Moment auch nicht so ganz klar.
Mhm. Aber im weiteren Gespräch wird es ja klar, dass Joshua eigentlich nur möchte, dass es seinem Vater leichter gemacht wird im Sinne von, dass er keine Schmerzen leiden muss, ne?
Ja.
So habe ich es jetzt, glaube ich, verstanden. Also es ist weder so, dass Joshua sagt, hey, bring den mal endlich um die Ecke, den Alten. Mal ganz flapsig formuliert. Oder irgendwie da jetzt irgendwie auch in die Thronfolge eingreifen könnte. Morgan ist ja rein theoretisch auch nur, indem er auch Elias irgendwie beseitigt. Also anders kann ich mir das ja gar nicht vorstellen. Und das
sagt
Joshua ja auch definitiv, das will er überhaupt nicht. Der will ja auch gar nicht König werden. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er da sehr vehement drauf besteht, dass er eigentlich überhaupt keine Ambitionen hat, da auf den Thron zu kommen. Er sagt halt, ich habe meinen Lehen Naglimund und das reicht mir und mehr will ich gar nicht, ne?
Aber trotz allem wird das Gespräch dann nochmal unterbrochen. Also mal abgesehen davon, was ich komplett vergessen habe, was eigentlich Simon das sollte, aber das ist dann, das gerät jetzt eh in den Hintergrund.
Er sollte ein Öl für Rachel zum Polieren von irgendwelchen Möbeln holen, weil Rachel nichts mehr hatte. Aber nur am Rande.
Tatsächlich ist das jetzt dann gleich völlig wurscht, was mit irgendwelchen Ölen passiert, weil es kommen noch mehr Besucher. Die wollen aber eigentlich nicht zu Dr. Morgan, sondern eher zu Prinz Josua. Mhm. Und zwar sind das seine Mannen, die ihm sagen, sein Vater ist tot.
Seine Mannen. Also da kommen drei Soldaten. Und?
Ihnen gehörten zu seinen eigenen grau uniformierten Soldaten. Der letzte, der jetzt vor dem Prinzen das Knie beugte, war mit einem glänzend weißen Gewand und Sandalen bekleidet. Wie im Traum erkannte Simon ihn als Sankt Thunard, längst verstorbenes Motiv zahlloser frommer Gemälde.
Ja,
genau. Sag doch Nikolaus.
Ja, ist allerdings auch ein Soldat von Elias, ist eigentlich nur verkleidet für dieses St. Thunards-Spiel. Ne? Also der sollte sich halt dann als, in Anführungszeichen, Nikolaus verkleiden. Der hat auch einen Namen, der heißt Deonot.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Ist ja einer von Josuas Vertrauten anscheinend. Und der bringt Prinz Josua halt die traurige Nachricht, dass sein Vater verstorben ist. Allerdings schon ziemlich aufgeregt. Also ich finde, das ist schon,
Naja, mein Josua scheint ja ein netter Mann zu sein. Also er wirkt jetzt auf jeden Fall schon mal wesentlich sympathischer als nach der Beschreibung seines Vaters. Aber
ja, okay.
Aber ich sage jetzt mal so, es gab im Mittelalter auch Zeiten, da wurden die Überbringer schlechter Nachrichten geköpft. Von daher kann ich mir auch Angenehmeres vorstellen.
Ja, und ich sag mal, ich finde die Art und Weise auch so ein bisschen, die kommen da reingepoltert und sagen ihm, ich meine, klar, es ist erwartet worden, dass der König jetzt mehr oder weniger irgendwann stirbt, aber die fallen ja dermaßen was von mit der Tür ins Haus.
Ach, was willst du da groß rumreden?
Ja, gut.
Kannst das eh nicht ungeschehen machen, du kannst es nicht.
Ja, und geheim halten kann es auch keiner, weil es sich sowieso rumspricht wie sonst was.
Ich behaupte jetzt einfach mal so, dass wahrscheinlich der typische Soldat nicht der wortgewandteste ist, also dann lieber kurz und schmerzlos.
Ja. Okay, gut.
Ja, also damit hätten wir ich bilde mir ein, dass wir noch 63 haben, den 21. Dezember 63 als Todestag von König.
Ja, wir haben noch 1163, genau. Ich habe nämlich auch jetzt beschlossen, ich passe mal ein bisschen besser auf, welches Jahr wir haben und wie schlüssig das innerhalb dieser Bücher jetzt ist. Und ich bin auch bei 1163, genau. Weil kurz danach sind wir ja in 1164. Zwischen dem Tod und der Bestattung eines Königs müssen halt traditionell 40 Tage liegen. Wobei ich auch nicht weiß, wie man da von Tradition reden kann, wenn es erst 6 Könige gegeben hat, aber naja, gut. Das muss ich wirklich nochmal.
Ist nicht alles ab 3 eine Tradition oder so?
Keine Ahnung. Wie gesagt, ich werde mich da. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine bisschen längere Pause mit unseren Aufnahmen. Wir produzieren ja im Moment für den Herbst schon vor. Und jetzt haben wir 3 Wochen, wo wir halt gar nicht aufnehmen können. Und da werde ich mich in der Zeit wirklich noch mal ein bisschen mit dieser Zeitgeschichte auseinandersetzen, weil die mich jetzt doch ein bisschen interessiert. Ich habe da auch irgendwo was gefunden. Ich habe es vorhin nur auf die Schnelle nicht wiedergefunden. Aber ja, mich treibt das ein bisschen um mit diesen Jahreszahlen und so, wie schlüssig das auch ist. Jedenfalls, also 40 Tage. Wir befinden uns jetzt an Elysiames.
Ich kann ja nochmal einen anderen Jahr, bevor wir zu Elysiames kommen, kann ich dir noch einen anderen Jahrestag um die Ohren hauen. Anscheinend ist es exakt 80 Jahre her, dass König Johann den Drachen erschlagen hat. Das war anscheinend auch am Thunardstag. 1083.
Stimmt, das hätte ich jetzt fast überschlagen. Nee, unterschlagen oder überblättert, je nachdem. Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben, aber ich komme mit meinen Notizen auch immer nicht so ganz nach. Du hast völlig recht, das finde ich durchaus erwähnenswert. Das sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Also 80 Jahre nachdem König Johann diesen Drachen erschlagen hat, heißt auch so viel wie, er hat da jetzt echt tatsächlich 80 Jahre regiert, ne? Der muss ja schon steinalt gewesen sein.
Ja, deswegen, also wenn wir jetzt mal so von 15 ausgehen, um das schön rechnen zu können, sind wir bei 95. Mhm. Also es ist halt, steht ja auch, glaube ich, vorher nochmal da, das ist in ungewöhnlich vorgerücktem Alter. Also hat er sich gut gehalten. Anscheinend war er auch, ich hatte jetzt da auch in diesen Zeiten das Gefühl, dass er allgemein ein sehr beliebter König war. Also jetzt nicht nur unter seinen Weggefährten, sag ich mal, sondern auch unter dem einfachen Volk.
Also ich habe nachher auch nochmal aufgeschrieben, dass er wohl relativ gerade zu den Erkünländern sehr volksnah war und da ein sehr gutes Verhältnis zu denen hatte. Das kommt irgendwie nochmal ja, in so einem Absatz.
Die Bürger der Stadt, zumindest in den ärmeren Vierteln, redeten oft vertraulich und stolz von unserem alten Mann da oben vom Hochhorst.
Ja, ja. Also schon mit Respekt und Achtung, ne? Also. Ja. Der scheint sich da doch gut um sein, in Anführungszeichen, Volk gekümmert zu haben.
Wobei mir da tatsächlich aufgefallen ist, dass wir über König Johanns Abstammung eigentlich noch gar nichts wissen.
Doch, der kommt ja, von der Insel Warinsten.
Ja, genau, aber von seinen Eltern, wie er aufgewachsen ist, darüber wissen wir gar nichts. Also kommt von dieser Insel, aber mehr?
Ja.
Und er ist sehr gläubig gewesen.
Und hat einen Drachen erschlagen.
Genau. Aber ansonsten, wo er so herkommt, wo...
Hat einen ellenlangen Titel, aber sonst wissen wir über den nicht. Und hat sein Schwert halt an Strupp weitergegeben, ne?
Ja, stimmt. Das wollte ich eigentlich am Anfang des 5. Kapitels nämlich auch erwähnen, dass ja tatsächlich Strupp auch noch in so einer kleinen Kammer nebenan wohnt. Und dass er in seiner Truhe ganz unten Hellnagel hat. Das wollte ich mal an der Stelle noch mal kurz erwähnen, weil das wird später, finde ich, noch wichtig.
Also später jetzt gleich.
Ja, am Ende des Kapitels.
Ja, genau.
Ja, also mal für so einen Mann, der so beliebt ist, wundert es mich eigentlich, dass er anfangs so Angst hatte davor zu sterben und dass er seine Sünden bereuen muss. So groß können ja dann nicht gewesen sein. Also jetzt so hier in diesem Moment.
Wer weiß, was sich da im Laufe der nächsten Bücher, Kapitel, Episoden herausstellen wird.
Ich glaube, noch einiges.
Ich sag dazu nichts, aber ich finde es gut, dass dir das auffällt. Von dessen wegen ist alles gut. Jedenfalls, wir rüsten uns jetzt hier zur Beerdigung, ne? Also Beerdigung und am folgenden Tag...
Ja. Tatsächlich finde ich dieses, wir rüsten uns sehr passend, weil gerade so diese Stellen, wenn Rachel irgendwas macht, dann habe ich immer das Gefühl, sie hat da ihr eigenes Heer, das sie befehligt, das halt putzt und alles macht, aber ich habe immer das Gefühl, sie hat ihr eigenes Heer, das ist, wo sie der Chef ist. Also von daher, wir rüsten uns für die Beerdigung, trifft's ganz gut.
Ja, und da kommt dann auch der Satz mit den vier Küchen des Hochhorsts, die wir ja vorhin schon im Zusammenhang mit dem möglichen Herkunft dieses Malachias hatten. Da ist also jetzt richtig auf gut, also heutzutage würde man sagen, da steppt der Bär im Kettenhemd. Und auf dem Hochhorst ist jetzt echt mal High Life, ne? Warum musst du jetzt so lachen?
Also ich meine, da steppt der Bär, kannte ich, aber im Kettenhemd kannte ich nicht.
Das passt aber doch zu einem Mittelalter-Setting, oder?
Ja, perfekt.
Ich weiß auch gar nicht, ob man das so sagt. Das ist mir jetzt gerade nur so...
Ja, fand ich eine sehr schöne Umschreibung. Ja, und ich meine, Rachel ist ja nicht die Einzige, die hier die ganzen Leute durch die Küche, durch die Küchen ja auch scheucht, sondern es gibt da ja noch den Seneschall Peter Goldschlüssel. Und muss dir ehrlich sagen, also da steht, ein kleiner, verbissener, gelbhaariger Mann war wie ein Racheengel überall gleichzeitig. Aber so wie der Mann beschrieben wird, hat er den Spitznamen Drache viel eher verdient.
Ja. Da ist jetzt halt also wirklich unheimliche Betriebsamkeit, denn im Laufe der Beschreibung dieser Beerdigung wird auch klar, dass nach dem, also an einem Tag wird beerdigt und am nächsten Tag wird halt der neue König gekrönt. Das heißt, wir haben also nicht nur eine Beerdigung, sondern auch noch eine Krönung und nicht so, wie das heutzutage so ist, dass das in einem gewissen zeitlichen Abstand gehandelt wird, sondern direkt hintereinander Schlag auf Schlag. Und deswegen ist der Hochhorst mal wieder in diesem Zustand, den wir schon von ganz am Anfang kannten. Also wirklich alle sind emsigst beschäftigt, damit kochen, backen, putzen, alles vorbereiten.
Und es kommen ja jetzt noch mehr Leute.
Ja. Jetzt kommt die ganze, naja, alles, was Rang und Namen hat in Ostenart, kommt zusammen. Wir lernen auch noch ganz viele neue Namen kennen. Herzog Iskrimnur hatten wir ja schon, ne?
Ja, wobei und wir wechseln jetzt auch noch ein paar Mal die Sicht, aus der wir alles sehen.
Ja. Bisher ist es ja oft so gewesen, dass die Perspektive aus Simons Sicht war, dass wir halt aus Simons Sicht die Dinge erlebt haben. Jetzt treffen wir neue Perspektiven.
Angefangen beim Elektor, dem, wie heißt er noch?
Nee, ich glaube, wir fangen bei Iskrimnur an, oder?
Nein.
Fangen wir beim Elektor an? Okay, Ranessin heißt der.
Also wir lernen jetzt erstmal den Elektor Ranessin kennen, der auch schon etwas betagteren Alters ist. Ich glaube, es ist auch so um die 70.
Ja. Aha.
Und
magst du gerade mal erklären, was ein Lektor ist?
Wollte ich gerade. Ich habe den Eindruck bekommen, dass es sich hier um so eine Art Papst handelt. Also ich meine, beim Hochkönig machen wir es unterm Papst für die Beerdigung natürlich nicht.
Ja, gut.
Da braucht man nicht keinen Bischof. Da reicht der Bischof von Erkester nicht mehr. Da brauchen wir schon die ganz großen Namen. Zumal dieses Amt des Lektors gab es anscheinend 5 Jahrhunderte lang nicht.
Doch. Es ist aber der erste Erkühnländer, der da wieder auf dem, also ich weiß nicht, du kennst auch sicherlich auch bei diesen Papstwahlen immer das, die Diskussion, wir haben seit ewigen Zeiten keinen Deutschen, Italiener, Franzosen, was auch immer auf dem Papststuhl gehabt. Und Ranessin ist wohl auch, es ist tatsächlich halt auch so, dass der Lektor mit seinem Amtsantritt auch einen neuen Namen annimmt.
Mhm, das stimmt. Der hieß vorher
Oswin von Stanshire.
Stanshire, okay.
Wobei das, glaube ich, tatsächlich nur gilt, wenn die Lektoren nicht aus Nabbern kommen. Wenn es Nabbernei sind, behalten sie ihren Namen. Und eigentlich ist diese Mutterkirche ja in Nabbern beheimatet. Da gibt es dann einmal die sanzellanische oder sankelanische Edunitis, das ist halt sowas wie der Vatikan, wenn wir das wieder auf die christliche Kirche übersetzen. Und es gibt aber auch die sankelanische Maestrevis, das ist der Regierungssitz in Nabbern, wo der Herzog sitzt. Die kommt da auch schon mal irgendwo vor, deswegen habe ich es jetzt mal erzählt.
Ja, letztere ja auf jeden Fall.
Und bei sankelanischer Edunitis musstest du gerade grinsen, ne? Ja.
Ja.
Jetzt haben wir es verstanden, warum dieser Kanal bei Discord so heißt, ja?
Ja.
Gut.
Ja. Ja, jedenfalls steigt er jetzt erstmal vom Schiff und ist ein bisschen genervt, weil das ist nicht so, wie es gewünscht war von ihm. Da steht nämlich eine Sänfte. Und das wollte er nicht.
Ranessin kommt als sehr menschlich und volksnah rüber, finde ich. Also nicht so als Etepetete, ich bin hier was Besseres, sondern so als eigentlich, ja, einfacher Mann aus dem Volk, der jetzt nur aus irgendwelchen für ihn glücklichen Umständen in der Kirche es weit gebracht hat. Und er hat aber auch nicht vergessen, wo er herkommt.
Mhm. Ne?
Also er wirkt sehr bodenständig und also ich muss tatsächlich sagen, zu dem Mann hätte ich Vertrauen.
Ja, er macht also auf jeden Fall auch einen sehr sympathischen Eindruck.
Ja,
also, definitiv. Nicht so abgehoben. Er mag anscheinend den Bischof von Erkester nicht wirklich.
Naja, aber der ist ja auch nun, ja, er ist noch nicht so groß in Erscheinung getreten, finde ich. Aber das, was er gemacht hat, ist halt dem König Johann ziemlich auf den Geist gegangen mit permanenter Betrachtung, wie es ihm denn jetzt nun geht und hat sich da eingenistet und hält sich da wohl eher für, ich bin jetzt Bischof und damit was Besseres. So kommt Bischof Domitius für mich rüber, ne?
Dafür habe ich einfach bisher noch viel zu wenig von ihm gelesen, um das beurteilen zu können.
Okay.
Also ich habe ihn quasi nur an dieser Stelle an Bett, wo er sich etabliert hat.
Allein der Ausdruck klingt doch schon so, ha, ich habe was zu sagen, oder?
Ja, schon. Nee, aber dementsprechend, der volksnahe Lektor möchte dann lieber laufen, den Weg.
Ja. Und er ist auch jetzt nicht so der, der dann so würdevoll schreitet. Und er kriegt so von seinem Atlatus ein bisschen so quasi die Bremse reingehauen, so nach dem Motto, Ranessin, ihr solltet jetzt nicht unbedingt vor euren Wachen da ankommen. Also die braucht ihr jetzt nicht überholen. Und damit
sag ich mal so, das ist halt auch der Horror für jede Leibgarde.
Ja, na, das kann ich mir vorstellen. Aber da wird dann auch gleich die Figur des Vater Dinivan eingeführt. Das ist halt so ein, Gehilfe.
Seine rechte Hand, hätte ich gesagt.
Ja, so in die Richtung geht das, ne? So Berater, Vertrauter, würde ich sagen, ne? Ranessin macht sich ja dann auch nachher Gedanken darüber, dass er glaubt wohl, dass Elias schon ein guter König sein würde, aber man müsste ihm halt einen gescheiten Berater an die Seite stellen, damit er so ein bisschen seinen Jähzorn zügeln kann und denkt dann bei sich, ja, muss er sich mal überlegen, wen er da hinschicken könnte. Dinivan wäre vielleicht, und dann bremst er sich aber selber wieder und sagt, nee, Dinivan, den behalte ich. Also den will er gar nicht hergeben. Da scheint auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu bestehen zwischen den beiden Kirchenoberen da, ne? Mhm. Ach, und irgendwo steht dann ja auch, auf jeden Fall wollte Ranessin einen Mann finden, der ein Gegengewicht zu Elias blutdürstigen jungen Edelleuten bildete und zu diesem aufgeblasenen Schwachkopf Bischof Domitis. Also die Meinung, die Ranessin von Domitis hat, ist schon ziemlich klar, ne?
Ja, eindeutig.
Ja.
Ja, das war schon mal ein bisschen so die aktuelle Situation mal aus Sicht des Lektors.
Und ja, Moment, ich wollte noch eins aus Sicht des Lektors noch dazu sagen, weil diese ganzen Gedanken, dass er da, also dass Ranessin Elias einen Berater an die Seite stellen möchte, dass das für die Kirche auch Veränderung bedeutet, weil du musst dir das mal überlegen, jetzt wir hatten ja wahrscheinlich so ein ähnliches Erlebnis jetzt in Großbritannien, als die Queen gestorben ist. Die kennen das ja halt auch echt seit ewigen Zeiten nicht anders, als dass König Johann da auf dem Thron sitzt. Ich sag mal, 80 Jahre ist, glaube ich, noch länger, als Queen Elizabeth es geschafft hat, aber die hat es auch auf über 70 gebracht, oder? Wie war das?
Ich habe irgendwo Notizen stehen, als der König gestorben ist, Queen Elizabeth ist tot.
Ja, also ja.
Ne? Also, ich hatte mir ähnliche Gedanken, weil es ist halt schon viel, viel Zeit vergangen.
Ja. Ich glaube, die können gar nicht God Save the King singen. Das ist aus dem Wortschatz verschwunden. Also die Briten jetzt, nicht die Osten-Alten-Leute. Nee. Ja, aber jedenfalls ist das so die Überlegung, die das Oberhaupt der edonitischen Kirche da so hat. Ne? Und dann, dann wechselt die Perspektive wieder zu. Wo waren wir denn hier jetzt?
Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu Simon.
Ach so, okay.
Wir sind jetzt nämlich in der Kapelle des Hochhauses.
Ah, okay.
Ja, und da hat sich Simon oben auf der Chorempore versteckt.
Die nicht benutzt wird. Also ich muss tatsächlich sagen, in dem Moment habe ich gedacht, also eine Totenmesse, bei der die Chorempore nicht benutzt wird. Gibt es sowas? War ein bisschen seltsam, ne? Also wahrscheinlich musste sie deswegen nicht benutzt werden, damit Simon da sitzen konnte, aber gut.
Er hat da wenigstens keine Vögel dabei.
Nein, aber ein soßenbekleckertes Hemd. Ich weiß jetzt nicht, was davon schlimmer ist.
Ja, und tatsächlich hadert er hier mit seinem Dasein als Küchenjunge. Also da wird es wieder sehr deutlich, dass Simon ein bisschen anscheinend gerade das Gefühl hat, das, was er hier macht, ist so nicht, passt irgendwie nicht.
Ja, aber ich finde, er hadert auch in dem Zusammenhang damit, was das eigentlich soll, dass da unten jetzt unendlich viele adelige und bekannte und berühmte Persönlichkeiten aus Ostenart sitzen, aber kein einziger von den Menschen, die tagtäglich mit König Johann zu tun hatten. Also von dem Burgvolk quasi. Ne? Da sitzen ja jetzt nur die ganzen, alles, also alles, was Rang und Namen hat, wie das bei so Beerdigungen in Königskreisen anscheinend üblich ist. Nicht nur damals, sondern selbst in heutiger Zeit ja wohl. Aber das sind ja alles keine Leute, die mit König Johann tagtäglich zu tun gehabt haben. Das sind ja alles nur die, ich sag mal, oberen 500 von Ostenaart, die da jetzt sitzen. Mhm. Und das in Anführungszeichen Fußvolk, also den Gedanken fand ich auch sehr interessant, den er sich da macht. So, er als einziger Vertreter des, ich sag mal, gewöhnlichen Volkes jetzt so.
Ne? Ja, wobei später kommt mal noch eine Person, die schon mehr mit ihm zu tun hatte. Also mir fehlt tatsächlich bei dieser ganzen Beerdigungszeremonie dann irgendwann eine Person. Aber
wer fehlt dir denn?
Struppel. Wird kein einziges Mal erwähnt.
Ja, okay.
Mhm. Und gerade später fällt mir das, ist mir das, aber da kommen wir später nochmal dazu.
Kommen wir später nochmal zu.
Ja. Sehr vehement aufgefallen.
Ja, dachte, ja.
Moment. Hier, mein Gut, wir haben halt jetzt hier diese komplette Totenmesse, wo wir nochmal so einen kleinen Einblick kriegen in den Glauben, nochmal eine kleine Religionsstunde. Und wo halt der Lektor quasi die Messe liest. Wie gesagt, das ist, aber das, ich sag jetzt mal, das ist aber auch schon bezeichnend, dass diese ganze Totenmesse auf dem Hochhorst stattfindet. Weil ich denke, das würde jetzt mal sagen, in der Kapelle ist weniger Platz als im Dom.
Ja, auf jeden Fall. Stimmt, der Dom in Erkester ist verdammt groß.
Das ist ein Dom.
Ja, und Dom und Kapelle ist auch schon klar, ne? Aber ja, du hast recht.
Man kann man natürlich auch so sehen, dass man sagt, okay, in der Zeit davor war jetzt, in diesen 40 Tagen war jetzt der König garantiert im Dom aufgebahrt, wo vielleicht auch das normale Volk Gelegenheit hatte, von ihm Abschied zu nehmen.
Wird nicht erwähnt, weiß man nicht, aber ist durchaus möglich. Oder andersrum, er war in der Kapelle aufgebahrt und die Leute aus Erkester hätten halt eben mal auf den Hochhaus laufen müssen.
Ja, aber wie gesagt, dass die Totenmesse dann doch auf der Kapelle, auf dem Hochhaus stattfindet, das hat mich dann eher überrascht.
Ist aber vielleicht auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, wo der König dann beerdigt wird, weil es gibt ja diesen Beerdigungshügel, den Pisterborg. Oder gar nicht wahr, den Swerdcliff, ne? Der Pisterborg ist noch ein anderer Berg. Der Swerdcliff, wo die anderen Hochkönige auch schon bestattet worden sind. Und wenn wir uns jetzt erinnern, dass die Mittelgasse zwei Meilen lang ist, ist das von da wahrscheinlich auch ein ellenlanger Weg dann wieder zurück zu diesem Beerdigungsplatz. Vielleicht liegt es auch daran. Man weiß es nicht. Es ist, oder es schlicht und einfach, es hat sich keiner was dabei gedacht.
Naja, oder es gibt irgendwelche Regularien dafür.
Ja.
Als so zu sein hat. Weil allgemein, wie der König vorbereitet wird, das ist schon sehr ritualisiert. Also er ist auch erst im Dom einbalsamiert worden, dann ist er da angekleidet worden, jetzt wird hier die Totenmesse gelesen, er wird wieder umgezogen. Also das ist
und das nach 40 Tagen. Ich sag mal, gut, dass Dekaner ist, weil sonst fängt er irgendwann langsam an zu müffeln, oder?
Dafür ist er ja einbalsamiert worden.
Entschuldigung, also 40 Tage stelle ich mir halt doch schon auch bei kaltem Winterwetter durchaus problematisch vor. Und die hatten damals noch kein Vic Vaporub. Sabrina lacht sich jetzt gerade tot.
Ja, also ich sage jetzt mal, ich glaube, dafür war das Algenbalsamiert im Dom da, damit er ein bisschen
haltbarer
ist.
Aber du hast
sicherlich gibt es angenehmere Situationen.
Du hast aber schon recht. Also es ist schon ein ganz großer Bahnhof, den die da veranstalten, ne?
Ja, und da ist eben dann auch beim zweiten Ankleiden hier ist eben auch, dass der Diener des toten Königs ihm einen Ring ansteckt und beziehungsweise in seine eisweiße Rüstung kleidet. Und gerade so, der alte Gast des Königs, genau, sagen wir, es ist der Hold, Rotz und Wasser.
So, da sind wir wieder. Wir hatten kurzfristig ein paar technische Probleme, mussten die Aufnahme unterbrechen und haben jetzt weitergemacht, weil wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben noch so ein paar Sachen, die wir noch erzählen müssen. Sabrina, wo waren wir denn genau? Ich habe es jetzt echt nicht mehr so 110%ig auf dem Schirm.
Vorbereitet ich auch nicht.
Okay.
Also wir waren, glaube ich, immer noch in der Kapelle.
Aber damit waren wir, glaube ich, so relativ durch, oder? Haben wir da noch
ja,
was?
Ich glaube, das letzte war so, dass ich der Knappe eben recht traurig war. Aber ja, ich glaube, wir müssten in der Kapelle auch relativ fertig gewesen sein.
Da war dann nämlich ein Absatz. Und dann kommen wir ja endlich zu Herzog Iskrim, nur zu dem ich ja schon seit gefühlt 3 Stunden kommen will. Also wir wechseln perspektivisch zu Iskrim nur und ziehen mit dem ganzen Trauerzug aus der Kapelle auf den Swerdcliff zur Begräbnisstätte der Hochkönige von Ostenart.
Ja, Iskrinur ist anscheinend auch ein sehr enger Vertrauter des Königs gewesen, weil er in diesem Zug auch sehr, sehr weit vorne steht. Sprich, hinter der Bahre kommen eigentlich gleich der Thronfolger, Sohn Elias und der Lektor. Und dann eigentlich gleich Iskrinur zusammen mit Josua und der Prinzessin, wie heißt sie? Miriam. Glaube ich.
Genau,
der einzigen Tochter. Wo ich ja glaube, dass das dieses Mädel ist, das Simon letztens entdeckt hat.
Als er da zum Turm hochgeguckt hat, ne?
Genau.
Genau, ja. Das ist durchaus eine mögliche Interpretation. Wir werden schauen, auch da ist wieder dieses Theorien von Sabrina und ihre
Bewahrheitung hinterher.
Wahrheitsgehalt oder nicht. Sprich, hat sie richtig getippt oder nicht. Genau. Diese Begräbnisstätte ist also tatsächlich so, dass da ein Riesenloch im Boden ist und dass der König mit seinem Schiff...
Zu dem müssen wir ihn doch erstmal bringen.
Ach so, bin ich schon zu weit, okay.
Dann, ja, er wird halt in diesem Trauerzug erstmal aus dem Hochhorst rausgeleitet. Da reichen, glaube ich, dann schon 6 Mann, wobei ich mir so Mann plus Rüstung, denke ich mir, ist nicht gerade das Einfachste, den da durch die Gegend zu schleppen. Und ja, dann am Ende des Königswegs erwartet ihnen das Boot, wo dann auch Iskrim nur ein bisschen in Erinnerungen schwelgt, wo er so vor einigen Jahren mal so ein Erlebnis mit dem König hatte, wo der König unbedingt auf dieses Boot mit ihm musste und sie dann in anscheinend in einer Art Sturmnacht über den Kinslag gefahren sind und der König absolut glücklich war. Ja, und ich stelle mir vor, dass Iskrim nur so halb über der Reling hing.
Ja, Iskrim nur hat ein sehr gestörtes Verhältnis zu allem, was mit Schiffen zu tun hat.
Den Eindruck hatte ich auch.
Ja, das ist natürlich auch dahingehend sehr ironisch, als dass die Rimmersmänner ja ursprünglich mit Schiffen in Ostenart angekommen sind und eigentlich wohl früher mal ein Heer von See oder ein Volk der Seefahrer gewesen sind. Aber das hatte ich ja irgendwo schon mal angedeutet, dass die Rimmersmänner ein sehr gestörtes Verhältnis zu allem haben, was mit Wasser und Schiffen zu tun hat. Aber ja, so der erste Eindruck, den man hat, ist, dass Iskrim nur das nicht so wirklich toll fand. Er hat das halt nur gemacht, weil der König das halt gerne wollte, ne?
Nicht so doll fand es gut, weil er hat ja auch selber gesagt, er hatte die ganze Zeit das Dollbord umklammert. Also.
Ja, ja.
Ja, aber anscheinend der König...
Und Iskrim nur hat zu seinen zahlreichen alten Göttern und dem einen neuen Gott gebetet. Also die Rimmersmänner scheinen noch nicht so lange dem edonitischen Glauben anzuhängen. Er flucht ja auch irgendwo dann mal noch bei Uduns Baum oder verhaspelt sich da auch und merkt dann, verdammt falscher Gott, möchte ja wohl eigentlich ganz gerne ein ordentlicher, in Anführungszeichen, Edoniter sein, aber es gelingt ihm halt nicht immer so. Ich glaube, manchmal kommt da so dieses Back to the Roots durch, ne? Womit eins dann mal groß geworden ist, da das kommt einem dann doch schneller über die Lippen.
Ja, das ist so gerade so Redewendungen sind häufig schwer abzulegen.
Ja, genau.
Ja. Ja, und der König scheint ja dieses Boot, die Seepfeil, wirklich sehr, sehr geliebt zu sein, zu haben, weil es
er kommt scheint ja auch ja von diesem von dieser Insel Varinsteen, die ja auch mitten in diesem Meer liegt. Also er scheint da schon eine sehr gutes Verhältnis zu Meer und Schiffen und solchen Dingen zu haben. Es scheint ihm ja auch sehr am Herzen gelegen zu haben, dieses Boot, ne?
Ja, es scheint ja auch so, dass er eben von dieser Insel nur mit diesem Boot kam.
Ah ja.
Also so ganz alleine, ohne Verwandtschaft.
Weiß man nicht, aber klingt zumindest so, ne?
Ja, also vom Boot rede ich, denke ich auch eher an was Kleineres und nicht so ein großes, prächtiges Schiff. Vor allen Dingen, wenn man das mit zwei Leuten steuern kann. Also gehe ich jetzt wirklich davon aus, dass das irgendwas Kleineres ist, weil, wie du schon angedeutet hast, er wird ja jetzt dann später auch damit beerdigt.
Genau. Also, er wird dann zu seinem Boot gebracht und dann wird das Boot mit dem König zusammen auf den Swertcliff zu den anderen Hochkönigen gebracht. Ne? Also mit allem Pomp, der einem verstorbenen Hochkönig dann zugesteht oder zugestanden wird. So mit allem Brimborium, hätte mein alter Herr jetzt gesagt.
Ja, und bevor es runtergelassen wird ins Grab, hat aber jeder nochmal, das heißt jeder, ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier auch nur von speziell ausgewählten Personen reden, also nicht das einfache Fußvolk, sondern wirklich halt die herrschenden Familien, haben denn die Möglichkeit, ihm noch Grabbeigaben mit in das Boot zu legen. Also Iskrim nur selbst bringt ihm ja seine Stiefel noch, weil das war vorher so, dass er ohne Stiefel quasi die Kirche verlassen hat.
Ja, und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, über die Reihenfolge, weil es scheint ja so zu sein, dass es quasi in der Rangfolge aufsteigend ist. Also Iskrimnur gibt es ja, es fangen ja andere Königs- oder Herrscherhäuser an, dann kommt halt Iskrimnur und danach erst die Prinzen. Ich habe mich halt überlegt, dass das bei normal, also bei Beerdigungen, wie ich sie so kenne, wäre es halt andersrum. Da würden halt die nächsten Angehörigen mit sowas beginnen. Ja? Und dann habe ich gedacht, das anscheinend quasi andersrum. Also die in Anführungszeichen unwichtigsten Leute zuerst und die nahe Verwandtschaft als letztes. Weißt du, wie ich meine?
Ja, stimmt. Das ist mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen. Aber ja, es kamen erst die anderen. Zum Schluss kam eben Iskrim, also relativ zum Schluss kam Iskrim nur. Ja. Und danach Prinz Josua. Und ich muss sagen, ich war genauso geschockt wie Iskrimnur, denn auf einem grauen Tuch bringt Josua das Schwert Hellnagel. Und Iskrimnur sagt, das geht doch gar nicht. Also er dachte sich das in dem Moment, das geht nicht, weil das ist ja das Schwert des Thronfolgers. Er kann ihm ja das jetzt nicht dem König mitgeben.
Dann ist und wie kommt Josua an das Schwert? Weil Strupp sollte es ja eigentlich an Elias geben, ne?
Eben, und das war ja bei Strupp in der kleinen Kammer unten ganz unten in der Truhe verwahrt.
Genau.
Deswegen hatte ich auch vorhin nochmal diesen Rückgriff auf eben dieses Kapitel oder am Anfang des 5. Kapitels, wo eben drin steht, dass es wirklich hat, weil ich fand, das war in den ersten Kapiteln nicht ganz so deutlich, ob Strupp jetzt das Schwert mitgenommen hat oder nicht. Weil wir ja dann wieder quasi aus dieser Situation raus sind. Aber da ist definitiv gesagt worden, das Schwert Hellnagel ist bei Strupp in der Truhe. Und wie kommt Josua daran? Woher weiß er überhaupt, wo es ist? Also das hat mich jetzt schon sehr überrascht. Und ich habe auch lange überlegt, ob es vielleicht ein anderes Schwert war. Aber er scheint es ja auf dem Tuch getragen zu haben. Also muss es ja wirklich sichtbar gewesen sein, dass es das Schwert war.
Ja, aber es scheint tatsächlich wirklich klar erkennbar zu sein, dass es Hellnagel ist. Und Iskrimnur ist halt völlig vom Kopf gestoßen, ne?
Ja, ich auch in dem Moment.
Ja.
Also das hatte ich nicht erwartet. Also mich hat es auch gewundert, dass Elias darauf in dem Moment zumindest auch gar nicht reagiert hat. Also Josua legt es ja wirklich dann seinem Vater auf die Brust und schließt seine Hände darum. Ich dachte mir, vielleicht kann man es noch irgendwie später zurückholen, aber die Möglichkeit gibt es ja nicht, weil das Grab wird ja dann auch wirklich geschlossen. Also das Boot wird dann runtergelassen in diese Grube und dann kommen diese Grassoden und Steine und alles drauf. Also eigentlich ist das Grab jetzt verschlossen und das Schwert jetzt auch mit weg.
Ja. Es wird auch überhaupt nicht weiter erklärt, wieso, weshalb. Es wird halt wirklich nur aus Iskrimnus Perspektive beschrieben. Und damit wird der Leser jetzt genauso wie Iskrimnur erstmal damit allein gelassen, ne?
Ja,
aber es ist halt schon nicht so gelaufen, wie wir das jetzt erwartet hätten, ne?
Nee, also gesagt, Grab ist jetzt geschlossen. Eine ganze Trauergesellschaft macht sich zurück auf den Weg zum Hochhaus.
Ja, ja.
Damit verlassen wir jetzt auch erstmal wieder die Perspektive von Iskrimur.
Ja.
Aber ich fand es mal schön, dass wir mal wieder die Geschichte mal aus anderen Perspektiven wieder gesehen haben und noch ein paar neue Leute kennengelernt haben.
Ja, ich finde tatsächlich, wir lernen in diesem Kapitel durch die vielen Trauergäste reichlich Leute kennen, die später noch ihre Rolle zu spielen haben. Und ich glaube, wir haben sonst bisher auch wirklich fast nur aus Simons Perspektive was gelesen, ne?
Ja, wir hatten schon mal ein Kapitel oder ein Stück weit aus Rachels Sicht, eben damals.
Und Ranessin, ne? Genau. Mhm.
Als
und den Lektor damals, jetzt, ne? Ja.
Mhm. Ja, genau. Aber und ja, ich finde aber die Art und Weise, wie er die neuen Namen reinbringt, auch wenn es viel sind, ist es trotzdem immer noch irgendwo behutsam. Also man kann sich die Namen noch einigermaßen merken.
Sie kommen dann auch relativ. Wenn die neu kommen, kommen die dann auch relativ viel vor. Also ein Gefolgsmann von Iskrimnur, Skali von Karlskrücke, der kommt jetzt halt mehrmals vor. Oder halt Graf Fengbald oder Gutwulf von Utanyat. Die kommen jetzt bei dem Leichenschmaus, zu dem wir uns ja jetzt begeben, kommen die relativ häufig vor, sodass man diese neuen Personen oder Figuren auch gleich innerhalb von kürzester Zeit mehrmals quasi im Text findet und dadurch dann schon so ein bisschen da Assoziationen knüpfen kann und Verbindungen sich auch relativ gut finden, finde ich. Also mir ist es dann so aufgefallen, weil ich gedacht habe, ah, Skali, ja, und da, ach, da nochmal und dann denke ich, ja,
Für den habe ich tatsächlich kurz zurückgeblättert, um zu schauen, aber ja, er kam vor, als es darum ging, welche Männer aus der Rimmersmark überhaupt zum Hochhaus kommen, als es dem König schon schlechter ging. Also der ist jetzt eigentlich auch schon eine Weile da.
Ja, genau.
Ja, und es ist hier nicht einfach nur ein Leichenschmaus, sondern das ist schon ein Fest.
Da wird schon richtig Party gemacht, ne? Also,
ja.
Ich meine, gut, letzten Endes ist es ja auch so, nach über 90 Jahren ist ja dann auch so ein Tod dann irgendwann mal so makaber, wie es klingt, zu erwarten. Und der König hat ja nun jetzt auch lange krank gelegen. Und da ist es ja dann auch bei anderen Beerdigungen, wenn jemand so ein erfülltes Leben hatte, dann ist es halt auch nicht ganz so traurig, wie wenn jetzt ein junger Mensch verstirbt, ne? Aber die lassen auf gut Deutsch richtig die Sau raus, ne?
Ja, definitiv. Also da geht was ab. Simon ist dabei. Simon ist nämlich dazu abgestellt worden, die Weinkanne herumzureichen und die Leute mit Getränken zu versorgen. Und ich glaube, da wird heute ganz gut zu tun. Weil ich glaube, die sprechen alle dem Wein auch sehr gut zu.
Ja, ich glaube auch. Also da wird richtig zugelangt. Da werden Scherze gerissen. Da ist es auch so, dass sich da auch wieder Grüppchen bilden. Es gibt also einen Tisch, wo der Prinz Elias mit seinen Lieblingen sitzt, zu denen halt die vorhin schon erwähnten Fengbald und Gutwulf und Breugar gehören. Und auch besagter Skali von Karlskrücke.
Und das passt jemand anders gar nicht.
Ja, genau, das passt Iskrim nur nicht. Der sitzt nämlich mit Josua, ich hätte jetzt fast gesagt, am Katzentisch. Also
dass Josua nicht am gleichen Tisch sitzt, das verstehe ich sogar, weil die beiden sind sicher echt nicht gut.
Ja, aber dass Elias halt den alten Gefolgsmann, den Herzog der Rimmersmark, nicht an seinen Tisch bittet, sondern stattdessen mit seinem Gefolgsherrn Skali von Karlskrücke, der also im Rang auch deutlich unter Iskrimnur steht, dass er den an seinem Tisch hat, das passt Iskrimnur natürlich überhaupt nicht. Mhm. Und der ist halt schon ein bisschen angefressen, ne?
Ja, kann ich aber irgendwo ein bisschen verstehen.
Ja, natürlich, auf jeden Fall
sofortige, kann man das verstehen. Sofortige Degradierung, nachdem der Chef tot ist.
Ja, genau. Ist auch so ein bisschen dieses keine Achtung vor dem Alter und den alten Freunden seines Vaters, was Elias da so betreibt, ne?
Ja, es scheint so, als würde Elias relativ schnell ziemlich viel umkrempeln. Also
ja.
Kann ich mir zumindest vorstellen.
Da an dem Tisch von Elias geht es jedenfalls hoch her.
Die haben Spaß.
Auch eher so auf die derbe Art und Weise, ne? Wein, Weib und ja gut, das mit den Weibern nicht, da wird jedenfalls nichts von erzählt, aber ne?
Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere mal zugelangt hat irgendwo, ja.
Ja. Und die versuchen sich auch gegenseitig zu übertreffen, um dem Prinzen da zu imponieren. Also dem Prinzen Elias, der dann am nächsten Tag zum König gekrönt werden soll. Und Simon hat halt reichlich zu tun, ist dann irgendwann stehend K.O. und sucht sich mal so ein Eckchen, wo er Pause machen könnte.
Ja, aber von der Situation aus hat er auch Blick auf den Tisch von Elias und sieht, dass da noch jemand sich dazugesellt hat. Nämlich ein Mann mit, ein kahler Mann, der anscheinend wirklich null Haare hat. Also keine Haare auf dem Kopf, keine Augenbrauen und nichts.
Tatsächlich, medizinischer Fachausdruck heißt Alopezie. Ja. Ich habe nicht umsonst mal irgendwann studiert. Das ist zwar schon lange her, aber ja.
Und der gute Mann ist jedenfalls, abgesehen davon, dass er komplett kahl ist, ist er auch noch in Scharlachrot gekleidet. Also auch nicht so ganz passend, weil alle anderen scheinen wirklich alle schwarz zu tragen. Sie haben vielleicht nur irgendwo ein paar Bänder um, wo sie mit der Farbe signalisieren, zu wem sie eigentlich stehen. Ja. Also meistens halt gerade die Leute um Elias rum, das Grün.
Genau.
Ja, und während er so diesen Mann, den Simon erkennt, nämlich von dem Zwischenfall am Nerolaktor. Das scheint der Wagenlenker zu sein. Und damit wir hier auch noch ein bisschen mit Simon zusammen aufgeklärt werden, wird Simon quasi gerade ertappt dabei, dass er nur in der Gegend rumsteht.
Wobei dieserjenige, der ihn da ertappt, ihm ja sehr wohlgesonnen ist. Das muss man ja wohl sagen. Also es scheint auch ein junger Mann zu sein. Der stellt sich auch gleich
in der Hand.
Stellt sich auch gleich vor und sagt, er heißt Sangfugol. Und
Nomen ist Omen, oder?
Ja. Ich habe dann immer so ein bisschen das Bild von Walter von der Vogelweide im Kopf. Es tut mir schrecklich, aber die Assoziation ist einfach tatsächlich da.
Ich hatte tatsächlich sofort das Wort Singvogel im Kopf.
Ja, auch. Genau. Und entgegen Simons Vermutung kommt er halt nicht aus der Rimmersmark, sondern ist aus dem Gefolge von Prinz Josua. Es ist also Prinz Josuas Hafner oder Musiker. So wie Strupp halt der nicht der Hafner, sondern der Narr von König Johann. Und dann Simon ist erst sehr skeptisch, so nach dem Motto, ja, der Prinz interessiert er sich überhaupt für Musik, der ist auch immer so ernst. Und Sangvogel klärt ihn dann wohl auf, so nach dem Motto, ja, er hört wohl schon eher die Balladen und die düsteren Geschichten, aber manchmal mag er halt auch ein bisschen die lebhafteren Sachen. Und die beiden kommen halt ins Gespräch.
Klärt ihn auch ein bisschen über Pyrates auf. Also das ist der Mann eben, Elias. Und da erfahren wir eben eigentlich auch, dass der Pyrates eigentlich ein Priester ist. Das wissen wir ja schon aus anderen Gesprächen. Aber anscheinend nicht nur sich mit der Religion zufrieden gibt, sondern auch ein bisschen Alchemie betreibt. Wenn nicht sogar schwarze Magie.
Ja.
Also es so, passt nicht so wirklich zu einem Priester.
Sagen wir mal so, er beschäftigt sich da zumindest mit ziemlich vielen überirdischen Dingen. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also mit denen aus dem Himmel und denen aus der Hölle, könnte man formulieren.
Okay, so kann man es natürlich auch sagen.
Ja.
Ja, wie gesagt, Simon wird auch ein bisschen, was heißt genötigt, wäre jetzt schon zu viel gesagt, aber ein bisschen überzeugt davon, dass er ja auch noch ein Becherchen Wein trinken könnte. Das wird ihm ja von dem Hafner in die Hand gedrückt und macht ihn, glaube ich, in dem Moment auch ein bisschen mutiger, weil später, als der Hafner weg ist, schaut er dann wieder den Mädels hinterher, also den Küchenmägden, die unterwegs sind. Allen voran Hepzibah, die hatten wir auch schon mal. Die scheint ihn auch mal manchmal so ein bisschen zu provozieren.
Ja, wie das halt so in dem Alter ist, ne?
Ja. Und ja, aber Simon erinnert sich an seine Pflicht, dass er halt trotzdem mal wieder, das heißt, er erinnert sich nicht dran, er wird dran erinnert, dass er wieder Wein ausschenken soll.
Ja, von Graf Fengbald, ne? Der erwischt ihn dann und sagt, Junge, hier jetzt, was trödelst du hier rum? Wir wollen was zu trinken haben.
War meine. Was er dann auch macht, also Elias schenkt er nichts ein, aber vorher hatte, also man muss sich das auch, dieses komplette Setting, es ist ja nicht nur eine Party, sondern es ist anscheinend wirklich so ein typisches Fest in mittelalterlicher Kulisse, wo halt auch überall zwischendrin die ganzen Hunde rumspringen.
Ja.
Und einer dieser Hunde verfolgt jetzt gerade Simon, weil der ihm halt auch ein bisschen was zu essen gegeben hat, weil das ein kleiner Welpe ist und der keine Chance hatte gegen die ganzen großen Hunde.
Ist ja so auch wirklich sehr nett, ne? Ich meine,
ja.
Ja. Ja, und dann wird er halt von
Welpen. Der Welpe wird auch ganz süß beschrieben.
Ja, ja. Und dann wird Simon halt von Fengwald an den Tisch von Prinz Elias zitiert. Und der Hund, der ja nun was von ihm zu fressen bekommen hat, macht das, was Hunde dann so tun. Oh, der hat mir was Gutes getan, mal hinterher, vielleicht kommt da ja noch mehr. So wie Hunde halt so sind, ne?
Ja. Ja. Dem Prinzen muss, ich habe jetzt quasi gedanklich schon fast Elias zum König gemacht, aber gut.
Ging mir bei meinen Notizen auch die ganze Zeit. Ich habe überall Königstisch stehen und denke, nein, es ist der Prinzentisch. Halt.
Der König ist so, das lebe der König.
Ja, genau.
Ja, dem Prinzen muss er nichts einschenken, weil der hat seinen eigenen Pagen. Und ja, er schenkt halt auch Priratis ein. Und da sucht dann aber auf einmal der Hund irgendwo was am Boden. Anscheinend hat er da irgendwas entdeckt. Und könnten wir bitte kurz versagen, wie furchtbar grausam diese Stelle ist? Der Hund hat doch gar nichts gemacht.
Natürlich nicht. Aber der Hund hat da ja nun Sinn und Zweck dessen. Also ja, kurz und schmerzlos, Priratis hat nichts Besseres zu tun, als diesen Hund wirklich den Schädel zu zertreten, ne?
Ja, diesen innerhalb
kleinen,
von 2 Tritten.
Unschuldigen, süßen Welpen. Und ich habe heute bei Instagram leider Gottes auch noch das passende Meme dazu gesehen. Also ich kann, da hieß der Titel dann so nach dem Motto, ich kann nicht sehen, wie ein Tier getötet wird, aber schau mir zum Spaß das Gemetzel von 500 Leuten an. Zum Spaß und zur Entspannung. Also ich, das ist auch nicht wirklich eine meiner Lieblingsquellen.
Nein, es kam halt auch völlig unerwartet, weil dieser Hund ja nichts anderes gemacht hat, als da am Boden rumzuwuseln. Vielleicht leicht an das Bein,
ne?
Ja, vielleicht leicht an das Bein von Priratus zu kommen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass da so viel war und er tritt einfach diesen Hund tot. Also ich meine, ich verstehe auch Simon, der jetzt dann genauso geschockt ist, Priratus in die Augen sieht, wahrscheinlich. Also diese offensichtlich auch sehr, sehr kalten und gefühllosen Augen. Und dann irgendwann einfach nur geht und sich eine Ecke sucht, wo er sich übergeben kann.
Ja, wäre mir aber, glaube ich, genauso gegangen.
Also ja.
An Simons Stelle, weil der hat ja auch überhaupt keine Chance, da irgendwie gegen vorzugehen. Und William schreibt ja dann auch, dass Priratis ihn so anguckt und ihn so schief anlächelt und das so aussieht, als wenn Priratis sagen wollte, ja, und was kannst du dagegen tun, Junge? Und wen kümmert es schon? Also so richtig diese Grausamkeit in diesem Priester da. Ja. Der arme Hund muss sterben, damit wir wissen, was für ein fieser Möb dieser Priratis ist.
Also sollte es bisher nicht gereicht haben, dass uns Priratis als äußerst unsympathische Person beschrieben worden ist, dann wissen wir es spätestens jetzt.
Ja.
Also es ist sehr, sehr eindeutig.
Ja. Ich mag die Stelle auch überhaupt nicht. Ich bin immer froh, wenn ich das Thema hinter mir habe. Und deswegen wollte ich jetzt auch gerade sagen, komm, lass uns das noch schnell fertig machen, weil dann ist das Thema erledigt. Nach unserem kurzen Breakdown hier, den wir ja vorhin hatten. Und ich das hier noch bitte fertig, damit das vom Tisch ist. Danke.
Gut, also es ist kurz vor Mitternacht.
Ich kann es überhaupt nicht gut haben, solche Sachen. Ja, genau. Und es ist kurz vor Mitternacht. Der Sendeschall, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, den du so als Racheengel tituliert hast, lässt jetzt nur noch ganz verdünnten Wein ausschenken, weil sind schon alle ziemlich betrunken und eigentlich sind auch von den hohen Herren nicht mehr besonders viele da.
Ich fand auch diesen Ausdruck ganz gut, dass wahrscheinlich der Großteil davon auch überhaupt nicht zur Krönung auftauchen wird.
Ja. Die werden morgen alle im Salz liegen und deswegen sind die hohen Herren wahrscheinlich auch schon alle verschwunden, weil die werden ja wahrscheinlich bei der Krönung antanzen müssen. Ob sie nun einen dicken Kopf haben oder nicht, ne?
Ja, da zählt dann kein Kater als Entschuldigung, weil
Ja.
da musst du ja bei der Krönung auftauchen, weil sonst hast du ja schon den ersten Skandal provoziert.
Ja, das erste Mal gegen deinen neuen König brüskiert, ne? Ja, also es ist kurz vor Mitternacht.
Peng Bald, der
Peng
ist
Bald ist
als
noch der
einziger
übrig
noch.
ist, ne? Ja, genau.
Genau. Und das ist der jetzt zerzaust und mit nicht ganz geschlossener Hose wieder zurückstolpert. Ich gehe mal stark davon aus und ich hoffe stark, dass er einfach nur draußen pinkeln war.
Ja, wer weiß. Ja,
Ja.
könnten Kinder
Das,
zuhören.
ja. Er war draußen pinkeln. Nach dem mit dem Hund kann es nicht mehr schlimmer werden.
Ja, stimmt allerdings.
Ja, und er hat draußen was entdeckt und bringt alle dazu, sich das draußen anzusehen. Und er deutet in den Himmel. Und was sehen wir da? Wenn wir noch mal so kurz vor dem Ende noch mal kurz schwärmen können. Wie gemalt zog sich quer über den Himmel ein roter Streifen. Es sah aus wie eine tiefe Wunde, die das Nachtschwarz mit Blut bespritzte. Ein riesenhafter Komet, dessen Schweif sich von Norden nach Süden über den Himmel erstreckte.
Ja, du hast jetzt gerade aus der neuen Übersetzung vorgelesen, ne?
Ja.
Bei mir heißt es nämlich ein bisschen anders. Ich habe gerade gedacht, was liest die da? Und dann habe ich gedacht, ah, okay, das ist eine Stelle, die überarbeitet worden ist. Gut. Im Prinzip sagt sie das Gleiche. Und wie gesagt, auf das Thema gehe ich vielleicht nochmal in einer Extra-Episode ein bisschen ein. Ich werde mir das nochmal genauer angucken. Aber jedenfalls, ein Bartstern, ja? Also ein Komet.
Ja.
Und? Wer hat's geklaut?
Martin hat's geklaut.
Also, wenn du beide Bücher kennst, sind viele Analogien wirklich offensichtlich. Ich sag mal, die mit Bran war mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber der Drachenbeinthron, diese Titel, der Stern, ja.
Also ich lese ja auch noch parallel die Bücher von Eis und Feuer und dann ist das natürlich erst recht noch im Hinterkopf. Also ja, das ist schon sehr offensichtlich.
Ja, und Simon sieht diesen Stern halt auch und die Leute gucken und trampeln und jubeln, so nach dem Motto, der König ist tot, lang lebe der König, dieser Stern ist ein gutes Omen und ein neues Zeitalter und ja. Ja, Simon guckt sich das auch an und entdeckt dann aber etwas, er sieht Dr. Morgenes an der Zwingermauer stehen, ne?
Der,
Und
der sieht den Komet auch und der ist nicht so begeistert wie alle anderen.
nee, nicht so wirklich, ne? Also im Gegensatz zu den anderen zeigte sein Gesicht weder Trunkenheit noch Freude. Er wirkte verängstigt und kalt und klein. Er sieht aus, dachte Simon, wie ein Mann, der ganz allein der Wildnis dem Hunger, der ganz allein in der Wildnis dem Hungerlied der Wölfe lauscht.
Also ich glaube, der Dr. Morgan, es geht eher davon aus, dass schwierige Zeiten auf sie alle zukommen.
Ich sag's mal so, ich glaube, der weiß mehr als die anderen. Oder er befürchtet mehr. Man weiß es ja nicht so genau, denn an dieser Stelle endet das sechste Kapitel.
Mir ist auch aufgefallen, was ich in meinen Notizen vergessen hatte, weil so viel zum Thema Dr. Morgan, es weiß mehr. Er hatte ja in der Szene, wo er mit Josua in seinem Zimmern war auch ein Schmuckstück herausgezogen, das Simon aufgefallen ist, weil er sonst überhaupt keinen Schmuck trägt. Und ich habe mich da gefragt, hat dieses Schmuckstück oder das, was da an der Kette hing, was Simon auch nicht richtig gesehen hat, vielleicht irgendwas mit dem zu tun, was Simons Mutter damals nach der Geburt aus der Hand gefallen ist?
Das ist gut, dass du zu der Stelle nochmal zurückkommst, weil ich hatte überlegt, ob ich da nochmal zurückkomme. Weil ich nämlich auch noch was dazu zu sagen habe, was ich nämlich vergessen habe. Also quasi die gleiche Stelle auch. Josua ist beim Doktor. Ich muss nur gerade schauen, dass ich die auf die Schnelle finde.
Müsste eigentlich noch fast im fünften Kapitel gewesen sein, oder? Nee.
Nee, Anfang vom sechsten. Und zwar, als Josua den Doktor anfleht, dass Morgenes doch an den alten Bund zwischen sich und seinem Vater denken sollte. Und Dr. Morgan ist, der seit Dutzenden von Jahren das Leben von Johann Presbyter studiert und aufgezeichnet hat. Darauf wollte ich noch hinaus. Josef fuhr mit der Hand an seinem Körper vorbei und deutete auf einen Stapel loser Buchblätter. Über das Leben des Königs geschrieben, dachte Simon verwundert. Das war das Erste, was er davon hörte. Weil ich ja weiß, wie das Buch weitergeht, wollte ich an dieser Stelle da einfach mal drauf hingewiesen haben. Also Morgan scheint deutlich mehr zu wissen als Simon oder alle anderen, die da rumlaufen, oder auch natürlich als der Leser selbst hier an dieser Stelle.
Naja, da haben wir ja nur unwesentlich mehr Chancen als Simon, dass wir da ein bisschen mehr mitbekommen als er. Also halt aus der einen oder anderen Sicht, aber ansonsten haben wir ja größtenteils tatsächlich Simons Wissensstand. Ja, die Stelle ist mir tatsächlich aufgefallen, ich musste ein bisschen an Bilbo Beutlin denken.
Ja.
Der ja eigentlich Herr der Ringe aufgezeichnet hat. Also, beziehungsweise auch den Hobbit. Nee, bestimmt ja. Den Hobbit hat er aufgezeichnet. Den Hobbit, ne? Frodo hat dann Herr der Ringe aufgezeichnet.
Ja. Ja.
Ja, aber auch in dem Gedicht später, das wir hatten im Thronsaal, da kommt ja zum Beispiel auch dieser verrückte König vor, den wir ganz, ganz am Anfang im Vorwort hatten.
Yeldin, genau.
Ja.
Der Namensgeber für den Yeldin-Turm, der auch noch seine Rolle zu spielen hat. Also der Turm.
Jetzt wissen wir wenigstens, warum der so heißt. Wahrscheinlich, weil sich der König damals dort runtergestürzt hat.
Das ist der Turm, von dem der runtergestürzt ist. Ja, ja. Genau. War der zweite der Rimmersmann-Hochkönige auf dem Hochhorst. Ja, zusammengefasst, holla die Waldfee. Hier ist ganz schön was passiert.
Ja,
war ganz sind schön. Auch deutlich über unsere bisherigen Episodenlängen hinausgeschossen. Was allerdings auch, wir haben vorhin schon einmal zwischendurch kurz gesprochen, liegt auf jeden Fall auch daran, dass es jetzt zwei relativ lange Kapitel war, in denen unheimlich viel passiert, ne?
Ja.
Wo echt viel zu Spekulationen verleitet und Prürates scheint auch seine Rolle spielen zu müssen und wir lernen halt auch relativ viele Menschen aus dem Umfeld des Hochadels von Ostenart kennen. Man darf gespannt sein, wie das weitergeht.
Bestimmt nochmal den Hafner kennenlernen, dafür ist er so...
Ich glaube, das
ist offensichtlich vorgestellt worden, finde ich.
Ich glaube, das ist jetzt gerade, der Anfang ist nicht ganz rübergekommen, den hat dir Craig weggehackt.
Ich glaube, der Hafner wird uns bestimmt auch noch ein bisschen begleiten, dafür ist er zu eindeutig oder zu ausführlich vorgestellt worden.
Ja, ja.
Ja, eigentlich alle so, die halt quasi auch die eine oder andere, ich sag jetzt mal, Sprechrolle haben.
Ja, ja. Ich freue mich auf Isgrim nur, ich mag den. Das ist auch ein Bärbeißiger.
Ja, aber auf eine sehr sympathische Art auch.
Ja, definitiv. Ne? Ja. Ja, gut. Dann machen wir einen Abgesang.
Genau.
Wenn du uns erreichen möchtest, findest du uns bei Instagram und bei Facebook. Außerdem natürlich per E-Mail. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Die Adresse heißt zgetpodcast@gmail.com. Und wir haben einen Discord-Server. Das alles findest du wie immer in den Shownotes. Habe ich was vergessen?
Ja, wie immer freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen in den üblichen Podcast-Catchern. Und wenn die Leute uns folgen, dann werden sie auf jeden Fall benachrichtigt, wenn eine neue Folge erscheint.
Ja, genau. Sonst noch irgendwelche Bemerkungen?
Ich freue mich auf die nächsten Kapitel, auch wenn ich jetzt auch selber etwas warten muss, bis ich weiterlese. Bis zur nächsten Aufnahme.
Wir haben jetzt ein bisschen Pause wegen Urlaubszeit und wir haben uns dann auch überlegt, wir wollen euch auch nicht zu viel vorproduzieren. Wir wollen ja auch irgendwann mal hören, wie euch das Ganze gefällt. Von deswegen ist es jetzt ganz gut, dass wir ein bisschen Pause haben. Andererseits, ich würde jetzt auch gern weiterlesen. Ja. Gut, dann hören wir uns in 14 Tagen. Bis dahin.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ich sage jetzt besser mal gar nichts. Ich habe gerade, oh Gott, ja. Hier sind gerade so ein paar Puzzlesteinchen an ihren Platz gefallen. Im übertragenen und im wirklichen Sinne. Ja, ich glaube, das schneide ich raus. Aber ich habe gerade, oh, ich habe gerade gedacht, oh Gott, bin ich blöd, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, alles gut, das schneide ich raus, ja. Das setzen wir dann als Outtake nach hinten hinter. Und wie gesagt, ich ein Königreich dafür, das nochmal das erste Mal lesen zu dürfen. Ach, wäre das schön.